Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Dresden, hier ist der große Garten, hier ist Floras Garten. Herzlich willkommen zu unserem Live-Talk. Ich glaube, es geht schon wieder los. Keine Sorge, ich fange nicht an zu singen, das macht der Mann dann am Freitagabend. Wir sind anderthalb Wochen vor dem Saisonstart der zweiten Fußball-Bundesliga. Endlich wird wieder schwarz-gelb gedacht. Endlich gibt's wieder Hoffen und Bangen mit den Jungs rund um Niklas Hauptmann. Und ich spüre, Tino, Euphorie im Dynamoland.
Na, auf jeden Fall eine viel größere Euphorie und Erwartungshaltung, wie wir sie vor einem Jahr hatten. Und ehrlich gesagt, Jens, zwischenzeitlich sind wir ja gar nicht mehr hinterhergekommen mit dem Zählen, mit dem Zählen der Neuzugänge. An manchem Tag waren es ja zwei, drei sogar. Und na klar, ist auch unsere Erwartungshaltung gestiegen. Die Fans haben eine große Vorfreude und darüber wollen wir heute reden. Über die Vorfreude, aber auch über das, was kommt, und wir wollen mit dem drüber reden, der maßgeblich dafür verantwortlich sein wird, dass was Gutes hoffentlich kommt.
Sein Credo ist mutiger, intensiver und aktiver Fußball seit der Wende nach Christoph Franke und Uwe Neuhaus, der drittdienstälteste Trainer bei der Sportgemeinschaft. Er ist aktuell der beliebteste Schweizer hier im Dynamoland in Dresden. Hier ist Thomas Stamm.
Hallo, guten Abend. Vielen Dank.
Ja, Herr Stamm, das Wort Euphorie und Erwartungshaltung haben wir jetzt schon mehrfach gebraucht. Dabei haben wir noch nicht mal eine Frage gestellt. Wie erleben Sie denn das gerade, wenn Sie hier zum Beispiel im Großen Garten unterwegs sind, wenn die Leute in Dresden um Selfies fragen? Spüren Sie da auch sowas wie Erwartungshaltung, Vorfreude, Euphorie?
Ja, Vorfreude unbedingt. Ist trotzdem nicht für mich nicht anders wie jetzt im ersten Jahr. Dritte Liga nicht anders, wie wir es letztes Jahr hatten, aber natürlich haben wir mit den Jungs, die wir jetzt auch realisieren konnten, mit dem Kader, den wir uns auch ein Stück weit vorgestellt haben, jetzt auch einen Großteil umsetzen konnten, natürlich eine gewisse Erwartungshaltung dann auch an uns selbst. Trotzdem, ja, ist eine neue Saison, es sind enge Spiele und ja auch die Rückrunde, auch wenn wir dann tabellarisch sehr gut abgeschnitten haben, ist es trotzdem so, dass es ehrlicherweise einfach wieder bei null losgeht und wir auch wenn wir ein paar Jungs haben, die in der Rückrunde schon dabei waren, wieder bei null anfangen dürfen. Aber Vorfreude ist unbedingt da, weil es natürlich Spaß macht mit den Jungs, die wir jetzt auch eine sehr erfolgreiche Rückrunde gestaltet haben.
Und spüren Sie auch sowas wie Nervosität? Das heißt ja immer, man weiß nicht so richtig, wo man genau steht. Das erste Spiel wird dann zeigen, wie die Vorbereitung war, wie gut die Mannschaft wirklich ist. Da kann man ja auch mal ein bisschen nervös sein.
Ja, eigentlich nur Vorfreude auf das erste Spiel in Nürnberg. Jetzt auch auf die Saisoneröffnung gegen guten Gegner einfach bestehen zu können. Ja, auch Vorfreude gehabt auf letztes Wochenende den Doppeltest gegen Cottbus. Und gerade wenn es dann wieder um Punkte geht, da freut man sich. Aber null Nervosität oder wo steht man? Ich glaube, das weiß man immer erst, wenn es dann soweit ist. Letztes Jahr hatten wir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Gerade auch so letzter Test im Trainingslager von Freiburg war.
Es hat dann 10 Minuten gedauert, das gute Gefühl, im ersten
ja,
Spiel, oder?
Ja, und das relativiert es dann vielleicht auch ein Stück weit. Also, wie gesagt, mit einem sehr guten Gefühl aus dem letzten Test raus gegen Europa-League-Finalisten jetzt im Nachhinein, wo wir uns ja ganz vernünftig angestellt haben in den 2x60 Minuten. Und ich glaube, bis dahin ist es einfach nicht immer entscheidend, was du geleistet hast, aber grundsätzlich haben wir ein gutes Gefühl, die Gruppe ist gut, gute Charaktere drin und ich finde auch, dass wir, auch wenn wir jetzt letzte Woche gegen Cottbus nicht beide Spiele gewonnen haben, auch da zwei ordentliche Spiele gezeigt haben.
Über all das werden wir heute ganz ausführlich mit Ihnen reden, aber jetzt erstmal mal der Blick so ein bisschen zurück. Wie haben Sie sich denn im Sommer nach diesem Klassenerhalt verwöhnt? Haben Sie sich irgendwas gegönnt?
Nicht explizit.
Ja, aber war ja ein großes Ziel erreicht. Und ja, das war im Winter nicht so greifbar, wie es dann im Mai, an diesem 17. Mai war. Da fallen ja auch Steine ab.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht genießt man dann so eine Sommerpause noch mehr. Aber es gab jetzt nicht irgendwie was man sich geleistet hat oder was man sich gegönnt hat, sondern man hat einfach auch, wenn man war ähnlich wie in dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind, du hast einen Haken dran, hast du natürlich ein bisschen mehr Quality Time, ehrlicherweise, wie wenn es dann in den Skiurlaub im Winter geht und du bist mit 13 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, ist es nicht ganz so, hast du mehr Gedanken dann beim Fußball und da war es zumindest so, dass ich sehr, sehr gut abschalten konnte.
Mhm. Wir mussten oder wir durften früher nach der Ferienzeit immer oft den Aufsatz schreiben vom schönsten Ferienerlebnis. Ich weiß nicht, ob es das in der Schweiz auch gab. Wovon hätten Sie denn geschrieben? Was war denn so der Moment des Sommers, der Moment des Urlaubs? Gab es den?
Also Urlaub gab es. Ob es den einen Moment gab, schwierig. Also viel Berge, viel unterwegs, viel Sport gemacht. Super schöne Wanderungen, die sehr anstrengend waren. Aber wenn du dann irgendwie auf 2.500 oben bist, genügend Höhenmeter gemacht hast, ist es schön. Also so die Momente, wo du abschalten kannst, wo du ein Stück weit weg bist von, sag jetzt mal, dem großen Trubel. Von denen gab es viele und es gab aber jetzt nicht diesen einen Moment im Sommer. Von daher einfach genossen, wenig bis kein Fußball, auch nicht so viele WM-Spiele geschaut zu der Zeit. Gab ja am Anfang jetzt auch noch nicht so viele spannende, ehrlicherweise. Dann einfach auch mal Zeit genossen ohne Fußball.
Und wo Sie gewesen sind, werden Sie uns auch nicht verraten, weil Sie haben uns ja im Winter schon nicht verraten, wohin Sie Skifahren, damit Sie dort Ihre Ruhe haben. Jetzt ahne ich, Sie sagen auch nicht, welcher Gipfel das war in 2.500 Meter Höhe.
Nee, aber was echt witzig ist, also du hast egal, ob du dann in der Schweiz wandern gehst, ob du jetzt auf diesem mit 2.500, da gab es jetzt keinen Dynamo-Aufkleber, aber...
Die gibt's überall.
Aber es ist echt Wahnsinn, egal ob Südtirol, egal wo in der Schweiz, du hast irgendwo eine Wanderung in Bern, dann bist du in Graubünden, bis in Pontresina in der Ecke. Überall vorzufinden, und das ist ja auch was Schönes.
Ja, es ist doch schön. Also Hoffenheim-Aufkleber werden sie nicht so viele finden, aber Dynamo-Aufkleber gibt es überall.
Absolut. Und die habe nicht ich hingeklebt.
Also. Ich wollte fragen, der 2.500er hat jetzt keinen bekommen.
Darf man das hier sagen? Doch, ich habe welche dabei gehabt. Und da oben hat es jetzt wirklich einen.
Fußball-WM ist ein gutes Stichwort, oder
Tim? Ja. Sie haben gesagt, am Anfang gab es nicht viele gute Spiele. Da war ja auch eine gute Zeit, um abzuschalten. Ab 16-Finale, da haben sich manche Mannschaften schon verabschiedet. Für Sie als Schweizer wurde es dann so richtig spannend. War das der Punkt, wo Sie auch in die WM eingestiegen sind? Oder darf man sich das als Zweitligatrainer leisten, so eine WM nur passiv zu konsumieren? Ist das nicht auch Pflichtprogramm?
Ja, ich habe natürlich schon Mannschaften, die mich interessieren. Habe ich natürlich Spiele geschaut. Ich glaube, ich habe von den Deutschen, von den Schweizern, von den Spaniern, Engländern, Franzosen, habe ich natürlich sehr viele Gruppenspiele gesehen, aber es gibt dann auch Spiele, wo ich dann nicht sage, ich schaue mir sie an. Und von den Zeiten her war es jetzt manchmal auch so, dass es jetzt nicht zwingend notwendig ist, um 3 Uhr morgens aufzustehen, um irgendein Gruppenspiel anzuschauen, was mich dann inhaltlich vielleicht nicht so interessiert. Und würde schon sagen, guten Mix gehabt, viel auch mitgenommen, inhaltlich auch wieder viel mitgenommen und dann allerspätestens ab dem 16-Finale sehr, sehr viel gesehen, ja.
Hat die richtige Mannschaft gewonnen, Ihre Mannschaft, also Ihr Favorit? Oder?
Ich wurde ja gefragt, einen Tag vorher, glaube ich. Ja, Spanien, finde ich, verdient, weil einen sehr, sehr guten Fußball gespielt. Die Art und Weise, mit der kann ich mich sehr gut identifizieren, vielleicht mit am meisten so. Einfach viele Dinge, wo ich das Gefühl habe, die machen sie sehr, sehr gut. Und von daher freue ich mich, dass die Mannschaft gewonnen hat und ehrlicherweise auch, nicht weil Argentinien die Schweizer rausgehauen hat, aber das fand ich ein sehr ausgeglichenes Spiel und ja, war jetzt nicht die Mannschaft, für die ich Sympathien hatte, die Argentinier.
Wobei, bei den Argentiniern, ich bin bei Ihnen, aber die Mentalität hat mich schon beeindruckt, die an den Tag gelegt haben. Und davon kann sich vielleicht auch in Deutschland der eine oder andere ein bisschen was abgucken, oder?
Ja, oder wir. Also wir haben schon auch gesagt, dass das genau, wenn es um den Punkt geht jetzt bei den Argentiniern, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, wenn du sowas auch jetzt auf Dynamo übertragen kannst, dann ist natürlich auch ein Stück weit eine Frage von was für Typen, was für Charakter hast du in der Mannschaft, aber super unbequem und wenn du so eine innere Stärke auch ausstrahlst, die Argentinier hatten, geht es glaube ich nicht nur um den deutschen Fußball, sondern grundsätzlich kann da jede Mannschaft was mitnehmen, also jetzt gar nicht so, dass ich da sag, nee, da nehmen wir gar nichts mit, aber so, wenn ich das Gesamtpaket anschauen muss oder mich für was entscheiden, dann bin ich schon eher bei den Spaniern, weil Intensität, die Art und Weise, wie sie geschlossen als Gruppe auftreten, ist vielleicht noch herausragender, wie es die Argentinier hinbekommen haben.
Ja, muss man schon sagen, das Kollektiv hat da tatsächlich gewonnen. Nicht mal die ganz großen Einzelspieler, die sie ohne Zweifel haben, keine Frage, aber ich finde, da hat wirklich die beste Mannschaft gewonnen. Und ich glaube, die Nähe zu Spanien ist ja bei Ihnen auch gegeben durch die Hospitation. Sie haben in Sevilla mal hospitiert, Barcelona mal hospitiert. Sie haben gesagt, Zitat, sie haben viel Potenzial, schöpfen das eben auch am besten aus. Was kann man von den Spaniern lernen?
Ich glaube schon, dass sie sehr viel auf individuelle Entwicklung Wert legen. Und manchmal ist es in Deutschland meiner Meinung nach so, dass, also ich finde, die Entwicklung geht in eine gute Richtung. Also auch wenn ich sehe, was Hannes Wolf beispielsweise macht beim DFB, gerade im unteren Bereich, jetzt auch an Entwicklung vorantreibt, geht es, glaube ich, in eine gute Richtung im deutschen Fußball, aber grundsätzlich im deutschen Jugendfußball einfach zu viel, ja, vielleicht auch einzelne Trainer im Fokus. Also wie kann ich mit meiner Mannschaft so gut wie möglich performen und dann vielleicht gar nicht die Entwicklung vom Spieler im Vordergrund steht. Und in Spanien ist es schon so, dass es eigentlich gar nicht so entscheidend ist, wie die Mannschaft am Ende des Tages abschneidet, sondern wie ist die Entwicklung von einem einzelnen Spieler. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland, und da nehme ich jetzt die 10 Jahre oder fast 10 Jahre, die ich in Freiburg vor allem im Jugendbereich gearbeitet habe, Riesenunterschiede zu dem, was in Spanien oder wie in Spanien gearbeitet wird.
Aber das Finale, fanden Sie das Finale so dufte? Also Oliver Pocher, ich bin ja nicht immer seiner Meinung, aber da finde ich schon, trifft er so auf den Kern, hat gesagt, das war das beschissenste WM-Finale aller Zeiten. Also ich fand zum Beispiel Frankreich gegen Argentinien vor 4 Jahren
besser. Ich wollte gerade sagen, also ja, es ist ja immer eine Frage von, wie viele Tore will man sehen als neutraler Beobachter, sind Tore dann schon auch wichtig für ein Spiel? Oder vielleicht hätte man auch sagen können, das Spiel um Platz 3 und 4 war deutlich spannender oder war deutlich interessanter. Ich finde inhaltlich, das Finale fand ich sehr spannend. Ich fand es, wie sich die Mannschaften wahrscheinlich auch gegenseitig auf dieses Spiel vorbereitet haben, fand ich spannend. Und ehrlicherweise habe ich die Argentinier in den anderen Spielen zuvor nicht anders gesehen. Also ich habe jetzt nicht was anderes erwartet, von daher war ich da nicht enttäuscht. Und wenn die Spanier früher vielleicht in Führung gehen, dann wird es ein bisschen offener. Aber das gehört dazu. Also taktisch gesehen, inhaltlich, so das, was ich für mich rausgenommen habe, fand ich es trotzdem sehr spannend.
Das unterscheidet uns dann offenbar, uns als neutrale Konsumenten und Sie als Trainer.
Er schaut das anders im Finale und muss es auch anders schauen.
Machen Sie sich da Notizen? Ich habe Sie jetzt am Samstag beim Cottbus-Test zum ersten Mal mit einem Zettel in der Hand gesehen.
Ich habe immer einen Zettel.
Okay.
Bei jedem Spiel.
Okay, dann ist das bisher immer gut.
Aber nicht so intensiv wie der ehemalige, muss man jetzt sagen, der ehemalige belgische Trainer, der hat ja nur geschrieben. Den habe ich nur gesehen, der hat nur von der ersten bis zur 90. Minute nur geschrieben. Dachte ich, sieht er das Spiel überhaupt? Der hat nur geschrieben.
Ja, ich habe einfach meine Dinge, die schreibe ich mir grundsätzlich immer auf, was für die Pause wichtig ist, was ich der Mannschaft mitgeben will. In einem Punktspiel geht es dann so ein bisschen um den Abgleich mit dem Videoanalysten, was zeigen wir für Szenen. Da schreibe ich mir immer ein paar Dinge auf und ist aber jetzt nicht so, dass da super, super viel draufsteht, aber ich habe immer einen dabei.
Okay, jetzt wird ja, wenn wir über die Fußball-WM reden, ja eben nicht nur über Fußball gesprochen, sondern es gab bei dem Turnier viel drumherum. Es gab Anrufe aus dem Weißen Haus. Und seit neuestem gibt's, das ist heute bekannt geworden oder gestern Abend bekannt geworden, auch Pläne, dass Investoren in so eine Fußball-WM einsteigen sollen. Max Eberl hat gesagt, er findet es zum Kotzen. Kollegen von Ihnen haben auch schon deutliche Worte gefunden. Was sagen Sie?
Ja, ich gehe da voll mit. Also ich glaube, wir brauchen das in der Form im Fußball nicht. Aber ja, es gab leider zu viele Nebenschauplätze jetzt während dieser WM und dann auch. Wenn du, ohne es jetzt auseinanderzunehmen, aber wenn du dann so eine Situation hast, wo ein Spieler eine rote Karte kriegt und wie es dann auch immer zustande kommt, aber dass der dann ein Spiel spielen darf, ja, da würdest du dir eigentlich wünschen, also ich saß so ein bisschen, oder wir waren im Trainerbüro, glaube ich, und haben gesagt, so hey, eigentlich wäre es ganz cool, wenn die Mannschaften halt dann, oder eine Mannschaft zumindest nicht antritt, so dass, ich glaube, dann könntest du was bewegen oder wenn da vielleicht der eine oder andere Verband dann auch mit aufspringt, aber ehrlicherweise, ja, ist dann vielleicht so, wie es dann ausgegangen ist, jetzt auf das bezogen, dann vielleicht ganz gut, dass die USA gar keine Chance hatte in dem Spiel. Aber grundsätzlich gibt es zu viele Dinge, die einfach nicht in den Fußball gehören, ehrlicherweise. Ja, das ist so.
Und während in der USA noch Fußball gespielt wurde, hatten wir ja in Deutschland schon andere Themen. Also wir haben einen Bundestrainer gesucht. Es ist Jürgen Klopp geworden. Sie haben im Coach-to-Coach-Podcast mal gesagt, Sie würden gerne mal eine Tasse Kaffee mit dem Jürgen Klopp trinken. Das dürfte jetzt schwieriger werden. Jetzt hat er ja eine große Aufgabe. Wie haben Sie seine erste Pressekonferenz? Die haben Sie bestimmt mitbekommen. Was sagen Sie dazu? Also Jens und ich werden jetzt kein kritisches Wort sagen, weil sonst schmeißt er ja hin. Ja, hat er ja gesagt, wenn wir nicht hinter der Sache stehen, dann ist er weg. Deswegen halten wir uns zurück. Wie fanden Sie das? Wie fanden Sie auch diesen Intronisierungsprozess? Ist es der richtige Bundestrainer? Kann man das von außen so sagen?
Vielleicht wie mit der anstehenden Euphorie um Dynamo, dass man dann, glaube ich, erst in einem halben Jahr vielleicht auch schlauer ist, vielleicht in einem Vierteljahr, wenn die erste Länderspielmaßnahme durch ist, schlauer ist, aber grundsätzlich schon Trainer, der, und deshalb fand ich die Pressekonferenz auch gut, sich nicht verbiegt, sagt, was er denkt, Ob das dann immer richtig ist, sei dahingestellt, aber grundsätzlich einfach jemand, der nachgewiesen hat, dass er, egal wo er war, Mainz vielleicht so ein bisschen als kleinerer Verein und dann mit Dortmund und Liverpool schon zwei sehr, sehr große Vereine, einfach auch gezeigt hat, dass er überall Erfolg haben kann. Und warum soll er mit der deutschen Nationalmannschaft nicht auch Erfolg haben? Dem Videoanalysten habe ich nach Verkündung habe ich gratuliert schon zum Europameistertitel.
Was nimmt man jetzt mit aus der Weltmeisterschaft für die anstehende Saison? Ich habe mal geguckt, durchschnittlich sind es 2,9 Tore pro Spiel gewesen. Das sind die meisten seit 1970, da waren wir ja alle noch nicht geboren, 19% der Tore durch Einwechselspieler. Also das scheint auch ein probates Mittel zu sein. Viele Treffer auch aus der Distanz. Dagegen verhältnismäßig weniger von Standards und bei Kontern. Ist das nur jetzt so für den Moment der Weltmeisterschaft? Auf der anderen Seite waren es ja 104 Spiele. Das hat ja dann schon eine gewisse Aussagekraft, oder?
Ja, auch da wird man wahrscheinlich erst in Zukunft schlauer sein, wenn es um die Anzahl der geschossenen Tore geht, glaube ich, jetzt auch damit zu tun. Weiß nicht, ob es jetzt prozentual dann runtergebrochen ist auf mehr oder weniger Spiele wie davor, also jetzt im Schnitt. Ist dann schon so, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, wenn du mehr Mannschaften hast, die vielleicht nicht diese Qualität haben, dass mehr Tore fallen, weil ja schon die WM von der Anzahl her einfach aufgestockt wurde. Und wenn es um die inhaltlichen Themen geht, dann wird man sehen, Standardsituation glaube ich trotzdem, dass es immer noch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil sein wird. Von daher Distanzschüsse, mal gesagt, jetzt in der WM war es auffällig, war aber grundsätzlich so in den letzten Jahren, dass eigentlich die wenigsten Tore außerhalb des 16ers, und ich glaube auch, das wird in den nächsten Jahren so sein, dass der Großteil der Tore, wenn man es prozentual sieht, in der Box passieren. Von daher vielleicht nicht immer ganz so entscheidend, hast du Druck auf den Ball, wenn es um Distanzschüsse geht. Also wird man sehen, ob die Entwicklung diesbezüglich in so eine Richtung geht. Ich glaube eher weniger. Und bei den Standards glaube ich trotzdem, dass es ein sehr, sehr wichtiger Aspekt sein wird.
Das kann ich mir vorstellen. So, wir haben rund 20 Minuten rum, würde ich mal sagen, kurzer Hydration-Break. Ja, das haben wir gelernt von der Weltmeisterschaft. Trinkpause.
Dann kommt aber noch, die müssen wir auf die Werbeeinblendung warten. Oder?
Müssen wir. Danke an unseren Exklusivpartner
Radeberger. Ja. Da musst du jetzt auch was ansprechen.
Wird ja jetzt nicht kommen. Also mal abgesehen, wenn es richtig knallewarm ist. Aber es bringt für den Trainer dann doch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ich glaube, so grundsätzlich fänden Sie es gar nicht schlecht. Sie haben ja schon mal gesagt, Auszeit können Sie schon Charme dran finden.
Ja, also es muss ja nicht in der Kombination sein, dass man parallel einfach mehr Geld einnimmt, weil man Werbepausen mehr schalten kann.
Es ist die FIFA.
Ja, es ist ja, also man nimmt es einfach auch von anderen Sportarten und warum, also der Fußball soll sich ja auch ein Stück weit entwickeln. Die Frage ist, ob es zu dem Zeitpunkt dann wirklich notwendig ist oder nicht. Und jetzt auf die Trainerperspektive gesehen, ist es natürlich so, wenn du nochmal Zugriff hast, 2-3 Minuten, jetzt reden wir von diesen 3 Minuten, wie es bei der WM war, und du hast die ganze Mannschaft bei dir und hast nochmal Zugriff, das ein oder andere zu coachen, zu korrigieren, kann das helfen, kann aber auch sein, du machst ein paar Dinge kaputt, die davor gut waren. Ich glaube, es gab auch da, wenn man jetzt nach diesen Unterbrechungen schaut, wie eine Mannschaft dann bis zur Pause gespielt hat, beispielsweise unterschiedliche Beispiele im positiven oder im negativen Szenario, wer dann auch diese Pause besser genutzt hat. Aber ich glaube nicht, dass das aktuell zumindest nicht Anklang findet, dann auch erste, zweite, dritte Liga, glaube ich nicht.
Andere Dinge dafür?
Ja, es gibt ja diverse Regelanpassungen. Zeitspiel soll strenger geahndet werden. Es geht darum, die Nettospielzeit zu erhöhen, haben wir auch schon länger gehört. Ändert sich das Fußballspiel da oder bleibt es dann doch das Gleiche? Was kommt da auf uns zu und hat das auch so eine Auswirkung auf die Mannschaft? Wird das schon simuliert im Training? Gehen Sie darauf ein in der Besprechung jetzt in so einer Vorbereitung?
Es werden gerade heute die offizielle Schulung mit einem Schiedsrichter. Man hat es jetzt bei der WM gesehen, also es gibt jetzt nicht diese Anpassung meiner Meinung nach, die das Spiel komplett verändert, klar. Bei Auswechslung hast du nur noch 10 Sekunden Zeit, um dich auswechseln zu lassen. Ich glaube, ganz viele Anpassungen wie die helfen eher, das Spiel schnell zu machen, attraktiver zu machen. Es gibt hoffentlich nicht mehr so viele Momente bei Auswechslung, bei Behandlung, wo du das Gefühl hast, ja, der Spieler hat jetzt gar nichts und lässt sich dann entsprechend behandeln, kann dann aber nach ein paar Sekunden wieder rein. Jetzt fehlt er halt eine Minute oder bis zur nächsten Unterbrechung, jetzt wenn es um die Einwechslung geht, also wenn ein Spieler nicht innerhalb von 10 Sekunden rausgeht, dann muss der reingeht, darf nicht rein. muss mindestens eine Minute warten. Wenn es aber 7 Minuten keine Unterbrechung gibt, also keine Ecke, kein Einwurf, so, dann bleibt er halt 7 Minuten draußen und du spielst mit einem Mann weniger. Ich glaube trotzdem nicht, dass oft der Fall sein wird, dass das passiert, weil einfach alle darauf schauen, dass du nicht in solchen Momente kommst. Und von daher, glaube ich, macht es den Fußball eher attraktiver, spannender, schneller, wie dass es jetzt, sag jetzt mal, unattraktiver wird. Und von daher finde ich die Anpassung, die sie jetzt vorhaben, finde ich gut.
Wenn der Schiedsrichter heute da war zum Regeltag, sage ich mal, wurde auch über Handspiel gesprochen, weil das ist ja so ein leidiges Thema, wo Sie auch öfter mal was zu gesagt haben zur Regelauslegung, der eine pfeift da Handspiel, der andere nicht. Gibt es eine klare Linie? Haben Sie nach dem heutigen Tag den Eindruck, es gibt da so einen Stand, auf dem man aufbauen kann für die Saison, oder dürfen wir uns auf die 3. oder 7. Pressekonferenz freuen, wenn das wieder ein strittiges Thema wird?
Also war es heute kein Thema, ehrlicherweise. Es gibt auch keine Anpassung oder zumindest keine offiziellen Anpassungen, was die Handregel anbelangt. Ich glaube, am Ende sind Menschen am Werk, was die Schiedsrichter auf dem Platz anbelangt. Dann haben wir den Videoschiedsrichter. Das sind auch Menschen, die es dann entscheiden. Ist dann keine kalibrierte Linie wie beim Abseits oder Torlinientechnik, wo es dann einfach klar ist, ist der Ball drin oder ist er nicht drin. Von daher, glaube ich, müssen wir damit leben, dass weiterhin Entscheidungen kommen werden, wo wir sagen, boah, schwierig, das zu akzeptieren. Aber du musst es, und ich glaube, über eine Saison gesehen, glaube ich schon, dass es jetzt nicht einfach so gesagt, ich glaube schon, dass sich das ausgleicht. Aber ja, es kann dich natürlich so erwischen, dass es sich ausgleicht, aber in den entscheidenden Spielen hast du dieses Spielglück nicht. Und das wird trotzdem, glaube ich, also macht ja ein Stück weit auch den Fußball aus, dass das vielleicht nicht so berechenbar ist. Von daher wird sich, glaube ich, was die Handregel anbelangt, nicht groß was verändern, und werden wir am einen oder anderen Stammtisch oder in der Pressekonferenz vielleicht auch mal wieder als Thema haben.
Sprechen wir über Dynamo konkret. Seit 5 Wochen wird wieder trainiert. Es gab 6 Testspiele. Wenn wir Cottbus als 2 Spiele werden, sind es 6. Davon wurde 1 verloren. 11 Tage sind es bis zum Auftaktspiel in Nürnberg. Wo steht die Mannschaft? Wo steht Dynamo?
Ich glaube, wir können sagen, dass wir fit sind, wie die letzten Jahre auch. Letztes Jahr waren wir bei ganz vielen Parametern mit die intensivste Mannschaft in der 2. Liga. Das ist wieder der Anspruch, den wir an uns haben. Beispielsweise, da kann ich schon sagen, dass wir da viele Jungs haben, die sehr, sehr weit sind. Wir haben ein paar Jungs, die vielleicht jetzt noch nicht so weit sind. Luca Herrmann beispielsweise noch nicht diese 90 Minuten gehen können. Und grundsätzlich glaube ich schon, dass wir da ready sind für das Spiel gegen Nürnberg. Das wird es brauchen. Und bei den inhaltlichen Sachen schon auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir haben schon ein paar Sachen sehr klar angesprochen, gerade was das erste Spiel jetzt gegen Cottbus anbelangt hat, weil es einfach von den Themen war das erste zum zweiten Spiel einfach anders. Also der Inhalt, den wir auch besprochen haben, war anders. Den haben wir schon sehr deutlich nochmal angesprochen, weil da geht es um Dinge, die wir können, da geht es um Dinge, die wir schon sehr, sehr oft gezeigt haben, aber jetzt aus welchen Gründen auch immer in dem Spiel nicht in der Deutlichkeit. Und wenn das in Minute 70, 80, 85 oder 92 passiert, wenn wir alle Jungs 90 Minuten belasten, das ist völlig okay, aber nicht in Minute 8. Und die Themen, die müssen wir besser machen, die werden wir besser machen. Bin ich überzeugt, dass wir die am Samstag jetzt schon gegen Union besser machen werden. Und trotzdem ist es keine Garantie dafür, dass wir Punkte einfahren. So, wir brauchen eine gewisse Effizienz. Hätten wir die gegen Cottbus gehabt, dann gewinnst du dieses Spiel, also das erste. Im zweiten haben wir nicht ganz die klaren Chancen gehabt. Ich glaube, insgesamt sind wir auf einem guten Weg. Das war gegen Nürnberg, das ist auch gut. So ein bisschen die Qual der Wahl haben, wenig bis keine Verletzten. Lennart Grill wieder auf einem guten Weg, auch so stückweise an die Mannschaft ranzurutschen. Haben mit Tobi Raschel jemand, der auch wieder so jetzt rankommt. Brooklyn war so ein bisschen raus, der hat jetzt wieder voll trainiert heute, wird morgen voll trainieren. Also am Ende geht es auch um das, dass wir als Staff auch die Qual der Wahl haben, um dann die richtigen Jungs mitzunehmen.
Aber Hand aufs Herz, ist diese Niederlage gegen Cottbus vielleicht auch was Gutes, weil sie eben diese kleineren Baustellen, von denen Sie gesprochen haben, deutlicher und klarer ansprechen können und vor allen Dingen die Spieler auch besser zuhören, als wenn hier jedes Testspiel 4-5-0 gewonnen würde? Ist es dieser Dämpfer zur rechten Zeit?
Glaube ich nicht, dass wir das brauchen. Also ich glaube, die Jungs sind schon so, dass wenn wir, jetzt hätten wir 4-0 gewonnen gegen Cottbus, das erste Spiel, und das zweite 3-0, dann sind sie trotzdem sehr aufnahmefähig, weil wir, wenn wir 3 oder 4-0 gewinnen, trotzdem Dinge kritisch ansprechen. Also es ist dann nicht nur so, wir verlieren Spiele und sprechen Dinge kritisch an, sondern die Jungs sind offen, offen besser zu werden, sehr aufnahmefähig, wenn es um konstruktive Kritik geht, die macht uns am Ende des Tages besser. Spiele, die du nicht für dich punktemäßig oder jetzt in einem Testspiel dann auch mit einem Sieg für dich ziehen kannst, sind trotzdem gut, weil du einfach vielleicht nochmal auf ein paar Dinge anders hinweisen kannst. Aber aufnahmefähig, würde ich sagen, sind sie in jedem Szenario und das ist auch gut. Ja, ich hätte trotzdem gerne die Jungs auch dieses Spiel gewonnen, ehrlicherweise. Und die Chancen dazu hatten wir auch.
12 Neuzugänge sind gekommen im Sommer. Das hört sich gewaltig an. Man muss natürlich einschränkend sagen, es sind 4 Spieler jetzt fest verpflichtet worden, die schon in der Rückrunde bei Dynamo Dresden gespielt haben und zu den festen Eckpfeilern gehört haben, zu den Stützen, das dann am Ende der Klassenerhalt stand. Aber mal Hand aufs Herz, wie groß ist denn der Umbruch wirklich jetzt mit Blick auf die neue Saison?
Gut, wenn man jetzt die Startelf nimmt gegen Cottbus im ersten Spiel, dann ist der Umbruch nicht so riesig. Mhm. Dann haben wir mit Rappo jemanden, der Kofi ersetzt, haben jetzt mit Lemmy jemanden, der Jason auf der Position ersetzt. Also haben wir nominell, wären es jetzt in der Startelf, 2 Jungs. Und ich glaube, so diesen Mix zu haben, ist ganz gut. Also dass wir, ohne jetzt zu wissen, mit welchen Jungs wir gegen Nürnberg reinstarten, schon wissen, hey, wir haben, das war ja auch die Idee mit den Leihgeschäften, weil sie funktioniert haben, einfach ein gewisses Gerüst da zu behalten, ob wir dann mit den Jungs spielen, ob es Jungs sind wie Aki, der neu dazugestoßen ist, der dann vielleicht auf einer Innenverteidigerposition einen anderen Spieler verdrängt, so, das soll total offen sein. Aber so diesen Mix zu haben, auf Jungs zugreifen zu können, die eine sehr stabile Rückrunde gespielt haben, gleichzeitig haben wir das Gefühl, wir haben punktuell eine Mannschaft nochmal ein bisschen ein anderes Gesicht geben können, mit anderen Stärken auch bei einzelnen Transfers. Würde ich schon sagen, dass wir da gut aufgestellt sind. Und für mich fühlt sich jetzt nicht so an, dass wir einen riesen Umbruch haben, ehrlicherweise, weil einfach viele Jungs schon da waren und die Jungs, die jetzt neu dazugekommen sind, super, super integriert sind.
Bei Aki, ich will es kurz vielleicht dem einen oder anderen noch erklären, weil es nicht jeder weiß gleich, ist der Mann, wo sich der Beflocker von Dynamo freut, Ahmed Begovic, der gekommen ist aus Ljubljana, unser neuer Österreicher. Stichwort Österreich, dort war die Mannschaft im Trainingslager eine Woche. Gerade die Integration ist ja ganz, ganz wichtig, auf und neben dem Platz. Wie wichtig war das Trainingslager, dass es tatsächlich eine Einheit gibt mit dieser Mannschaft? So wie in der Vorsaison.
Ja, ist super wichtig, weil du eine Woche aufeinander bist. Du hast Räumlichkeiten, die du nutzen kannst, am Abend dich nochmal zusammenzusetzen. Ist ja dann auch so, ich bin jetzt nicht ein Riesenfreund davon, am Abend dann nochmal eine Stunde Video und nochmal eine Sitzung zu machen, sondern einfach auch den Raum zu geben, damit sich die Jungs auch zusammensetzen können. Und da gab es unterschiedliche Konstellationen. Was schön ist, jetzt nicht nur die neuen Spieler, sondern es durchmischt sich dann nicht nur die jungen Spieler aus der U21, die dabei waren, sondern einfach ein guter Mix. Ganz oft sehr lange in Anführungs- und Schlusszeichen, also 23 Uhr ist eigentlich immer so, wir nennen es Bettruhe.
Gucken Sie dann rum, ob
ja, ich laufe nochmal unten durch und dann
bei jedem. Das habe ich jetzt bei der Doku
genau, über die Nationalmannschaft, das wollte ich gerade sagen, 94. Ja, genau so sieht's aus. Ich laufe dann auch nochmal bei den
Zimmern. Da warst du mal der Co-Trainer.
Ja, das mache ich selbst. Bei den Zimmern nochmal kurz rein.
Haupe, schläfst du?
Ob Haupe und Vince, ob die alle am Schlafen sind.
Sehr gut.
Nein, wenn es dann 22:45 ist, weil sie noch irgendwie fertig spielen, ich glaube, so, da gibt es einen guten Charakter. Zum einen das neben dem Platz, dann hast du das auf dem Platz. Dann hast du einfach viele Berührungspunkte in einem Hotel, weil du dir immer wieder über den Weg läufst. Hast da mal ein kurzes Gespräch, hier wieder, auch für Sören, dann Kaderplaner. War mit vor Ort, du hast einfach alle da und hast die Möglichkeiten mit sehr, sehr kurzen Wegen. Ist jetzt nicht so, dass das hier nicht komplett anders ist, aber einfach eine gute Möglichkeit zusammenzurücken und vielleicht gar nicht so der Team-Event oder die Team-Events, die man dann so ein bisschen oft sieht, boah, das ist jetzt aber wichtig für die Gruppe. Ich glaube, alles andere ist viel, viel wichtiger und vor allem, wie gehen sie miteinander um? Eine Mannschaft, die lange sitzen bleibt, beispielsweise beim Abendessen und es nicht ist, man isst und eine halbe Stunde später sind alle irgendwo auf dem Zimmer, ist immer ein gutes Zeichen. Und wenn sie dann manchmal sogar länger sitzen bleiben, wie der Staff, der danach noch den nächsten Tag bespricht, inhaltlich, das sind für mich dann die Momente, die es braucht. Und da werden wir wieder eine gute Gruppe haben, wie letztes und vorletztes Jahr, die füreinander einsteht, die für diesen Verein alles da lässt, da bin ich hundertprozentig überzeugt, weil es einfach super Jungs sind.
Wir haben gehört, dass die Spieler oft zusammensaßen und Wizard gespielt haben. Was wird denn im Trainer- und Betreuerteam gespielt? Oder was wird da gemacht? Oder wird da wirklich nur der nächste Tag vorbereitet?
Das kann ich gearbeitet.
Oder früh ins Bett. Der Trainer geht immer früh ins Bett. Wir haben ehrlicherweise, ich hatte das mal in anderen Trainerkonstellationen, da gab es so das ein oder andere Spiel. Haben wir ehrlicherweise gar nicht. Also jetzt in den Jahren, seit ich hier bin, nicht. Wenn dann es eher nochmal, gibt den ein oder anderen, den du nochmal kurz an der Bar siehst, wo du vielleicht nochmal ein Glas Wein gemütlich trinkst, aber da sind jetzt auch nicht immer alle da, sondern es ist dann schon so, dass ein Trainingslager, ich habe ja beides erlebt als Spieler und als Trainer, deutlich angenehmer ist als Spieler. Als Trainer hast du dann schon dieses, ich bereite den nächsten Tag vor, ich habe vielleicht das ein oder andere Gespräch nochmal auch mit einem Spieler im Staff, das ein oder andere Gespräch, wo du sagst, mit einem Glas Wein, aber gibt jetzt nicht, also wir gibt den einen oder anderen im Staff, der spielt dann bei Wizard manchmal mit. Ich habe auch schon mal, wenn sie dann mal die, das darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen.
Doch.
wir spielen ja nicht um Geld. Wenn dann mal gepokert wird oder so, dann kann es dann schon mal sein, dass ich mich dazu setze, um so ein bisschen zu zeigen, wie es geht.
Oh, das kommt, glaube ich, jetzt an. Das kommt an.
Aber ja, Kutsch ist jetzt auch nicht mehr dabei in der Konstellation. Der war auch immer sehr erfolgreich, von daher.
Ja, also hin und wieder. Also ich habe mir sagen lassen, im Trainingslager habe ich ihn selbst noch gesehen. Also
ja, da kann es sein, dass er auch mal mit dabei war. Das weiß ich gar nicht. Aber grundsätzlich, wenn es da mal ums Pokern ging, so bei Wizard bin ich raus. Also okay. Muss ich mich zuerst irgendwie reinfuchsen, aber so. Das kann dann schon mal sein, dass ich
aber
mich
den bei Halbsatz, den Spielern dazusetze. Den Halbsatz vorhin habe ich schon vernommen, dass der Trainer zeitig ins Bett geht. Und das ist, glaube ich, nicht so dahingesagt. Vom Türkei-Trainingslager habe ich gehört, dass sie früh am Morgengrauen schon die erste Laufrunde gemacht haben. War das dieses Jahr in Österreich auch wieder so?
Von der Presse niemanden angetroffen.
Wir haben diesmal das Team Hotelbett geschickt.
Ah, ja?
Wir hatten nicht morgen die Morgenlaufeinheit. Jens und ich kamen nur für zwei Tage.
Das habe ich gehört, Aber nicht zum Laufen oder auch Laufen gewesen?
Nein. Wir waren nur zum Arbeiten.
Tino war laufen.
Ja,
Tino war laufen. Also Streber war laufen.
Ich glaube, es waren viermal bei mir am Morgen, also dann schon vorm Frühstück. Eigentlich immer, ich habe so meine zwei, drei Leute im Staff, die auch um 7.30 Uhr frühstücken und das heißt dann davor laufen gehen. Mit Christoph aus der Medienabteilung war ich einmal und die anderen dreimal war ich alleine. Da wollte niemand, einmal hat es geregnet, da haben zwei gesagt, ich sage jetzt die Namen nicht, sie kommen. Dann hat es geregnet.
So wäre es bei mir auch gegangen.
6.30 Uhr.
Ja. Ach Mensch.
6.20 Uhr kam die WhatsApp. Also der Besagte war wach. Ja, ich lege mich nochmal hin. Ich sage jetzt wirklich nicht, was ist, aber er weiß Bescheid. Nee, so, ich sage jetzt mal, vor der Arbeit ein paar Sachen erledigt zu haben, Sport gemacht zu haben. Auch hier manchmal im großen Garten. Also wer zwischen 6 und 7 Uhr morgens im großen Garten laufen geht, der trifft mich vielleicht an. Das ist meins, aber wenn ich vor 10 Uhr ins Bett gehe, dann kann ich auch früh aufstehen.
Was ich auch mit großem Interesse gelesen habe, es gab ja dieses Team-Event, Klettergarten.
Ja.
Und Sie haben im Bilanzinterview gesagt, die Kollegen hatten gefragt, es gibt das Team Mut und das Team Angst, welchem Sie angehörten hätten. Und Sie haben gesagt, ich war schon Team Mut, aber mit einer gehörigen Portion Angst oder Respekt. Das wundert mich insofern, wenn Sie auf 2.500 Meter hoch wandern, das sind dann doch Unterschiede, oder? Mit so einem Klettergarten. Ich dachte, Sie sind jetzt praktisch der Anführer von Team Mut.
Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also gehst du klettern, gehst du wandern in den Bergen, wo du geführte, gesicherte Routen hast. Jetzt ehrlicherweise, das war auch so, aber du hast vielleicht so diese Ungewissheit und war jetzt zumindest nicht so, dass ich so wie Bobby eine unglaubliche Vorfreude hatte auf den Team-Event, obwohl ich ihn selber organisiert habe. Aber um das ging es ja auch ein Stück weit, dass du vielleicht so eine gewisse Ungewissheit hast und würde sagen, so nach den ersten 20 Minuten hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht oder nach den ersten 15 Minuten, wo du so ein bisschen auch dann ein Gefühl dafür hast, was kommt jetzt wirklich auf dich zu, dann hast du ein, zwei Seilrutschen schon gemacht, warst schon irgendwie 40 Meter gesichert an einem Seil über dem Bergbach, der unten durch ist und ab da an hat es dann schon Spaß gemacht und trotzdem, bei mir ist es schon so ein Stück weit auch, also jetzt nicht Höhenangst permanent, aber es gibt schon so das ein oder andere, wie dann beispielsweise, es gab so eine Brücke, wo du dann drüber konntest, durftest, musstest, die halt dann durch den Wind sich auch ein Stück weit bewegt, so. Da habe ich dann jetzt auch nicht das super gute Gefühl und schwank nicht so wie Bobby nochmal absichtlich nach links und nach rechts, sondern da ist dann schon eher, ist gut, wenn ich drüben angekommen bin.
Was deutlich rauszuhören ist, dass wirklich eine gute Stimmung herrschte, und eine gute Stimmung kann ja nur da sein, wenn man im Kopf, glaube ich, frei ist, wenn man sich wohlfühlt, in der Mannschaft genauso wie im Trainerteam, und das hat ja wahrscheinlich viel damit zu tun, dass die Vorbereitung bisher so gut lief. Jens hat es gesagt, 12 Neuzugänge, gerne auch 8 Neuzugänge plus die 4 festverpflichteten Leihspieler. Da ist Dynamo deutlich, deutlich weiter als in Vorjahren. Nicht nur als im Vorjahr, sondern ich sage bewusst die Mehrzahl als in Vorjahren. Hätten Sie das für möglich gehalten? Also wir staunen. Ich glaube, da kann ich Sie, euch alle mit einnehmen. Wir haben da schon, Bass, gestaunt jetzt im Juni, im Juli, als da ein Neuzugang nach dem anderen kam. Ich hielt das nicht für möglich, dass die 4 alle jetzt schon da sind, von den Leihspielern zum Beispiel.
Gut, ich habe über ein halbes Jahr, kann man jetzt sagen, mit Sören und seinem Team zusammenarbeiten können. Da nehme ich Stefan auch mit rein als Kaderplaner. Es hat sich zumindest so angefühlt, dass es möglich ist. Also zu dem Zeitpunkt, ich war noch eine Woche hier nach dem letzten Spiel, ein paar Termine gehabt. Und so mit der Woche auch, wo du dann in der Woche nochmal mit den besagten Personen auch nochmal viel im Austausch bist, hatte ich schon die Überzeugung, dass das funktionieren kann. Wissen tust du es natürlich nicht, auch zu dem Zeitpunkt nicht. Wir haben gewusst, dass Kelle sehr schwierig werden kann vom Zeitpunkt her. Wir hatten schon das Gefühl, dass wir das hinkriegen. War zumindest mein Gefühl, auch das, was ich dann von Sören gespiegelt bekommen habe. Bei Bobby haben wir gewusst, so, das kann sich ziehen, so, dass wir alle vorm Trainingslager da haben. Perfekt. Da würde ich eher sagen, so, Zeitpunkt war so ein bisschen offen, aber dass die Dinge funktionieren, weil die Spieler auch sehr schnell uns vermittelt haben, hey, da haben wir Bock drauf. Also mit Bobby habe ich beispielsweise aus dem Südtirol nochmal telefoniert. Da hatte ich das Gefühl, er brennt dafür, obwohl er nochmal 2-3 andere Optionen auch hatte, die er offen kommuniziert hat. Und ja, wenn du das dann zusammennimmst, ist es so ein Mix aus, welche Arbeit wurde geleistet, glaube ich, und da Sören im Lead. Aber auch, was haben wir vielleicht in dem halben Jahr Rückrunde auch als Verein, also da gehören alle hier dazu, gehören alle dazu, die im Stadion sind, die bei den Auswärtsspielen sind, so das bewegt ja auch was bei den Spielern und dass die da Bock bekommen haben oder gekriegt haben, einfach nochmal hier einen nächsten Schritt zu gehen, was mitzugestalten. Das führen, glaube ich, viele Punkte führen da mit dazu, dass ein Spieler dann sagt, hey, eigentlich hätte ich ein, zwei andere Sachen, aber ich habe da einfach eine Riesenlust. Und so die Kombination war dann, glaube ich, wichtig. Das war zu dem Zeitpunkt, wie wir ihn jetzt haben, und das ist super, weil du dann einfach nicht alles 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal gefühlt erklären muss. Also gerade jetzt Standardsituationen, wir haben unsere Abläufe, defensiv, offensiv. Und dann hast du auf einmal nochmal 3-4 Spieler, die kommen. Dann bist du immer wieder so ein Stück weit bei Null, wo du starten musst. Von daher perfekt, wie wir es ehrlicherweise ja jetzt hinbekommen haben.
Ja, aber man muss wirklich sagen, wir spüren, der Verein aktuell, und auch Sie haben es schon anders erlebt, wirkt stabil, unaufgeregt, die Führungsspitze passt, das Ganze drumherum. Na klar, hier draußen sind alle ein bisschen euphoriegedrängt und hoffnungsvoll, aber ich habe so den Eindruck, das Vereinsumfeld, auch der interne Kern, scheint zu stimmen.
Ja, es fühlt sich gut an im Moment. Es ist eine gute Basis. So, also ich habe ja auch, ich will das auch nicht immer erwähnen, aber ich habe trotzdem 9 Jahre in einem Verein arbeiten dürfen, wo man dieses Gefühl 9 Jahre hatte. Also 9 Jahre das Gefühl, es stimmt an ganz, ganz vielen Ecken, und es ist nicht die Garantie für Erfolg, aber es ist die Basis für Erfolg. Und ich glaube, wenn wir da zum einen unbedingt, habe ich auch gesagt, also die Vorfreude soll riesig sein, warum nicht? Vorfreude, eine gewisse Ambition auch zu haben. Also wir sind sehr ambitioniert, also wir als Gruppe, was jetzt nicht heißt, wir wollen, also es muss dann auch immer realistisch sein, wir sind trotzdem im zweiten Jahr zweite Liga, aber wir wollen gar nichts bremsen, ehrlicherweise. Und dann ist das, was gerade sich gut anfühlt, glaube ich, für ganz, ganz viele, ist die Basis. Und wenn die lange aufrechterhalten werden kann, dann kann das natürlich helfen, weil einfach mehr Ruhe im Verein ist, mehr Ruhe dann auch bei uns.
Und man muss auch sagen, also Sie und Sören Gonter, Sie liegen sich jetzt nicht täglich in den Armen. Also Sören Gonter hat jetzt im Kicker-Interview gesagt, wir reiben uns auch mal, weil wir das beste Ergebnis natürlich für den Verein suchen. In diesem Sinne sind wir uns vom ersten Tag an einig gewesen. Reibung erzeugt dann auch Leistung. Und es ist ja auch wichtig, unterschiedliche Meinungen mal gespiegelt zu bekommen.
Also hundertprozentig. Und dann habe ich grundsätzlich lieber eine Meinung wie keine Meinung. Also so Sören ist ja schon auch jemand, der klar sagt, was er denkt.
Ja.
Und das finde ich gut, weil wenn man dann nicht gleicher Meinung ist, dann hat man ja eine Basis zu diskutieren. Wie, sag jetzt mal pauschal gesagt, es ist dann einer gegenüber, der nur nickt oder halt dann denkt, nee, es ist nicht so und trotzdem nur nickt. Und dann ist eine offene und ehrliche Kommunikation super wichtig und die haben wir. Und dann ist es ja auch gut, dass wir, wenn es jetzt um Spieler geht oder wenn es manchmal auch um andere Dinge geht, der Trainer will immer ein bisschen mehr für die Mannschaft irgendwo rausholen und da nochmal was. Und wenn dann ja auch mal das Nein kommt, dann kommt das Nein, dann probiere ich es am nächsten Tag wieder. da glaube ich, ist die Mischung ist gut. Und ich habe das Gefühl, für mich, da ist immer eine maximale Ehrlichkeit da. Er sagt seine Meinung und das macht mich besser, macht am Ende des Tages die Mannschaft besser. Andersrum sage ich ihm auch, wenn ich was denke. Und ich glaube, das ist immer eine Basis für, dass man gut zusammenarbeiten kann.
Ja, ganz, ganz wichtig. Wenn man sich versteht und eine Linie gefunden hat, dann kann man damit auch, glaube ich, gut umgehen. Was Sören auch gesagt hat in dem Interview, dass man dem Tod am letzten Spieltag von der Schippe gesprungen sei. Also Tod hörte sich für mich so an wie Einstellung Spielbetrieb. Aber ich glaube, er hat es so ein bisschen bezogen auf Fortuna Düsseldorf dann auch, die ja dann am letzten Spieltag abgestiegen sind, führte die Fortuna auch als warnendes Beispiel an. Ich glaube, die wähnten sich, als sie gegen Dynamo gespielt haben, 3-1 gewonnen haben, schon fast im sicheren Hafen, 4 Spieltage vor Schluss. Und ich glaube, das meinte er eher mit dem von der Schippe springen.
Ja, also für mich hat es sich jetzt nicht so angefühlt, ja. Ehrlicherweise. Ich glaube, man hat also auch gegen Düsseldorf, oder ich nehme das Braunschweig-Spiel beispielsweise, von 10 Mal gewinnst du das 9 Mal, also mit der Qualität, dann auch an Chancen jetzt in Braunschweig. Trotzdem ist es eng und auf das müssen wir uns auch wieder vorbereiten. Also wir haben in der Rückrunde super viele Spiele, glaube ich, auf Augenhöhe gestalten können oder waren unserer Meinung nach vielleicht sogar die bessere Mannschaft, haben sie nicht immer gewonnen. Und das ist dann das, was auch diese Saison auf uns zukommt. Und dann erwarte ich eine sehr, sehr ausgeglichene Runde, wenn man es jetzt an dem Beispiel festmacht. Und dann ist vielleicht Düsseldorf das eine Beispiel. Das andere Beispiel, was, glaube ich, gar niemand nennt, ist Darmstadt 98. Also eine Mannschaft, die, weiß nicht, Zweiter, Dritter war. Ich habe nicht nachgeschaut nach der Vorrunde. Ich glaube, Drittletzter in der Rückrundentabelle. Also eine Mannschaft, die, wenn man die Rückrundentabelle nimmt, abgestiegen oder zumindest in die Relegation hätte gehen müssen. Und ich glaube, am Ende wird es darum gehen, einfach über die ganze Saison hingesehen nochmal stabiler performen zu können und trotzdem uns an den Leistungen von der Rückrunde zu orientieren. Und dann wird es so sein, es wird dieses Jahr auch wieder Überraschungen geben, im Positiven wie im Negativen. Also Mannschaften wie Düsseldorf, die tendenziell eher letztes Jahr wahrscheinlich einen Kader und eine Mannschaft zusammengestellt haben, um vorne mitzuspielen, dann wird es ganz viel darum gehen, Woche für Woche demütig zu sein, wieder bei Null anzufangen, wieder, auch wenn wir ein sehr gutes, intensives Spiel 2-0 gewonnen haben, zu sagen, hey, und jetzt wieder aufs Neue. Und wenn uns das gelingt, das hat uns in der Rückrunde ausgezeichnet und es hat uns geholfen, von Woche zu Woche zu denken, werden wir das jetzt in der Vorrunde genau gleich machen und dann sollten wir sehr positiv stehen in der Winterpause als Beispiel, nicht abzuheben, sollten wir irgendwo im Mittelfeld sein, ambitioniert sein, mehr zu wollen und ich glaube, am Ende des Tages geht es darum und dann finde ich, ist Darmstadt vielleicht sogar noch das bessere Beispiel wie Fortuna Düsseldorf.
Es ist die zweite Zweitligasaison, es gibt ja den Satz, die zweite Saison ist immer die schwerere, warum eigentlich auch, wo der Satz auch immer herkommt. Aber gibt es einen Lerneffekt oder so aus dieser ersten Zweitligasaison, den man jetzt mitnehmen kann, einen möglicherweise Fehler, den man jetzt nicht nochmal macht oder eine Erkenntnis, die einen, die Dynamo, die Mannschaft jetzt in der zweiten Saison sogar vielleicht stärker macht?
Ich glaube, es gibt inhaltlich ganz, ganz viele Themen, die im Prozess immer wieder, man schaut unter den Stein oder unter den Deckel und guckt, okay, das ist gut, dann lassen wir es. Und wenn wir sagen, boah, das geht aber besser, dann probiert man das zu verbessern. Aber es gibt jetzt nicht diesen einen Punkt, sondern ich glaube, ja, das, was ich gerade gesagt habe, wir müssen uns auf eine sehr, sehr ausgeglichene Saison, was die, ich glaube auch die Tabelle, so wie sie jetzt die letzten Jahre waren, ja, was für mich eher eine Chance ist wie eine Gefahr, einfach auch zu sagen, hey, wenn du sehr stabile Leistungen aufs Parkett bringst, dann ja, ist es möglich, Punkte mitzunehmen. Und wenn wir die Leistung so stabil hinbekommen, und ich mache es wirklich an den Leistungen fest, nicht am Punkteschnitt, nicht, also am Ende ist es schon auch wichtig, aber ganz, ganz viel an der Leistung, wie wir es in der Rückrunde hinbekommen haben. Wir haben selten ein Spiel gehabt, wo wir sagen, so, boah, da wäre mehr drin gewesen, mehr Laufleistung, mehr Sprints. Also geht immer, aber insgesamt hat man das ja dann auch am Ende der Saison gesehen. Ist es schon so, vielleicht ein Punkt, wo man sagt, wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen, und das ist unter anderem Intensität, ist Mut, uns nicht leiten lassen von Unruhe von außen, sondern unser Ding durchziehen, dann war es eigentlich jetzt in der abgelaufenen Saison so, dass wir unsere Spieler dann auch gezogen haben, ehrlicherweise, und einfach mutige Entscheidungen treffen, wir im Staff, aber auch die Spieler auf dem Platz, weil die Energie, die noch von außen kommt, muss eigentlich nur pushen, darf nicht hemmen. Und dann soll es unbedingt so sein, dass man da mit einem guten Gefühl dann auch in diese Spiele geht.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Ich habe schon so den Eindruck, dass dieser Sommer auch dazu dient, ja, so ein gewisses Fundament zu bauen. Sören hat auch gesagt, naja, wir werden jetzt nicht jeden Sommer 12 Neuverpflichtungen holen. Klar, dass man im Winter leihen anstrebt und leihen musste, das war logisch, das ging nicht anders. Aber jetzt im Sommer nahezu fast alles feste Verpflichtungen. Und das hört sich schon danach an, okay, wir wollen hier was schaffen, wir wollen hier was aufbauen, wir wollen eine Struktur im Kader aufbauen.
Unbedingt. Es ist immer gut, wenn du Zugriff hast, also Zugriff auf die Jungs, wenn du weißt, auch wenn sie, ich sag jetzt mal, sehr, sehr gut performen, wie es in der Rückrunde der Fall ist, dass du dann Zugriff hast und sagst, hey, ja, okay, die sind bei uns, jetzt kommt ein anderer Verein und sagt, hey, wir möchten diesen Spieler beispielsweise, dann hast du immer die Möglichkeit, dann auch kurzfristig zu sagen, hey, für die Entwicklung von der Mannschaft ist es vielleicht jetzt nicht der Zeitpunkt. Und dann ist es ja auch ein Statement von den Jungs, dass sie jetzt nicht hier die meisten, ohne jetzt Vertragslaufzeiten irgendwie durchzugehen, aber die meisten sehr, sehr langfristig sich auch vorstellen können, den Weg zu gehen, weil man, glaube ich, aufgezeigt hat, dass, nochmal, da gehören alle dazu, Fans, Stadion, das ganze Umfeld, einfach ja, die Überzeugung hat, was entwickeln zu können. Und dann ist es trotzdem so, dass Entwicklung manchmal auch Zeit braucht. Und dann hast du vielleicht eine Phase, da fühlt es sich nicht so an, wie wenn du Zeit brauchst, sondern musst eher das Gefühl, oder hast eher das Gefühl, du musst bremsen. Ich glaube, da wird es unterschiedliche Momente geben, aber grundsätzlich gut, dass wir sehr, sehr viele Jungs hier haben, die jetzt nicht, ja, auf einer Leihbasis dann wieder irgendwo zum Verein im Winter oder respektive dann im Sommer zurückkehren.
Wie ist das bei den Vertragsgesprächen oder potenziellen Vertragsgesprächen, wenn Sie sagen, wir wollen eine Perspektive aufzeigen? Geht es da um eine persönliche Perspektive, wo man dem Spieler A, B zeigt, das ist deine Position hier, ich verspreche dir, wenn alles gut läuft, machst du 18 bis 20 Spiele oder 30 Spiele? Oder wollen Spieler auch eine Vereinsperspektive, muss der Satz fallen und wenn alles gut läuft, greifen wir in 2 Jahren die erste Liga an? Mit was überzeugen Sie? Ich meine, wir lesen immer oft, und Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, das fantastische Umfeld, das Stadion, die Trainingsakademie, aber das kann ja nicht alles sein, glaube ich, oder? So ein Spieler will ja auch selber vorankommen. Was sind da die entscheidenden Argumente? Oder ist es dann der Trainer? Sagen Sie, naja, ja, wir kommen doch gut klar, ich bleibe auch noch 2 Jahre, wir machen das jetzt zusammen.
Ich glaube, am Ende ist es immer ein Mix aus vielen Punkten. Ich würde trotzdem sagen, dass der Punkt, du spürst das Spiel oder du spürst ja auch, ich habe mich ja auch vor 2 Jahren für diesen Verein entschieden, weil ich damals das Gefühl hatte, du kannst in einem Verein, wo Potenzial da ist, du kannst was bewegen. Ob das dann so kommt, weißt du nicht. Und ich glaube, dieses Gefühl hast du als Spieler auch, dass du nächste Schritte mit dem Verein gehen kannst. Und ich glaube, wenn das ein Spieler spürt, beispielsweise Jungs, die vielleicht schon Bundesliga-Erfahrung hatten, dann sagen, ich gehe einen Schritt zurück, muss nicht ein Schritt zurück sein, sondern vielleicht habe ich eine andere Rolle. Vielleicht war ich bei einem Bundesligisten eher der Spieler, Innenverteidiger, Sechser, Stürmer Nummer 3 oder Nummer 2, je nach Position. und bin aber vielleicht jetzt eher in der Position, eine Nummer 1 zu sein. Trotzdem ist es, also ich habe noch keinem Spieler, also wirklich noch keinem Spieler in der Zeit in Freiburg nicht und hier auch nicht gesagt, du hast tendenziell 18 Spiele, wenn du hierher kommst, weil das ist einfach nicht richtig, weil dann würde ich schon andere, die auf der Position auch sind, denen werde ich nicht gerecht werden. Natürlich spüren die anhand vielleicht von Spielzeit, wenn es jetzt so Jungs waren wie Robert, wie Kelle, anhand von wie denkt der Trainer, wie will er Fußball spielen lassen, so kann ich mich mit dem identifizieren, ist die Art und Weise, wie die Jungs untereinander sind, wie sie miteinander umgehen, wie das Umfeld ist, wie man sich auch wohlfühlt in der Stadt. Also es gibt so viele Aspekte und ich glaube, da muss ich Dresden nicht verstecken, aber es ist jetzt nicht der Punkt, dass ich als Trainer sage, hey, aber in 2 Jahren geht es dann eher Richtung erste Liga. Aber ich glaube, sie spüren, dass ich als Trainer auch sehr ambitioniert bin, dass ich das Maximum probiere rauszuholen. Ich glaube, die Jungs, nicht alle, das ist mir auch bewusst, aber die meisten spüren, dass sie sich bei uns entwickeln können, nicht bei mir, aber bei uns entwickeln können im Trainerteam, besser werden, wir auch sehr viel einfordern. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo dann jemand sagt, hey, mit all den Punkten, wahrscheinlich habe ich jetzt auch ein paar vergessen, darfst du auch nicht vergessen, so Sportgeschäftsführer, Stefan Zimmermann, auch als einer der Geschäftsführer. Es gibt so viele Leute in einem Verein, die Einfluss haben, fühlt sich ein Spieler wohl und hat da Bock auf so eine Aufgabe, dann wird es nie nur das Stadion sein, es wird nie nur das Trainingszentrum sein, so, da haben andere auch schöne Sachen, sondern es ist, glaube ich, so der Mix aus allem und ja, der eine hat vielleicht da ein paar Prozent mehr drin, der andere da. Ich glaube, ganz viele Faktoren müssen stimmen, damit ein Spieler dann sagt, ich komme wieder oder ich möchte, so wie jetzt Jakob Lemmer beispielsweise, einfach sagt, hey, ich möchte nochmal verlängern und möchte nochmal bleiben.
Letztes Mal haben wir dann immer noch, kann ich mich erinnern, vor einem Jahr gefragt, wer kommt denn jetzt noch und wie viele kommen denn noch und so. Wenn ich jetzt so richtig das rausgehört habe bei Sören Günther, kommt noch einer, oder?
Ich habe das auch so gehört. Und deswegen ist die Frage nicht, wie viele, sondern wann kommt der eine?
Da lassen Sie sich Zeit, oder?
Ich glaube, es gibt keinen Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt kommt oder jetzt muss er kommen oder jetzt lass uns mal 2 Spiele abwarten und dann das Pokalspiel noch und dann schauen wir. Sondern ich glaube, wenn der Richtige da ist auf der Position, den wir dann auch brauchen, dann machen wir das. Wenn es umsetzbar ist, wenn es sich nicht gut anfühlt oder nicht realisierbar ist, dann nicht. Manchmal ist trotzdem so, ich will es gar nicht, ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren habe ich mal dann so einen Satz gesagt, wo es dann eher darum ging, man geht in die großen Töpfe, weiß ich noch, habe ich irgendwie was gesagt. Ich sage es jetzt trotzdem wieder, die Bundesliga startet ja einfach auch ein bisschen später. Manchmal hast du auch Jungs mit Potenzial, ich sage jetzt mal bewusst junge Spieler, wo du sagst, ja, die machen jetzt eine Vorbereitung vielleicht bei einem Bundesligisten mit. Und du hast vielleicht einen Tick später auf solche Spieler nochmal mehr Zugriff. Und dann sagt man vielleicht auf der einen oder anderen Position, jetzt sind wir sehr gut aufgestellt bis jetzt, und dass man dann einfach auch vielleicht nicht diesen Druck hat. Und das oft hilft, dann auch gute Entscheidungen zu treffen. Von daher erwarte ich jetzt nicht, also morgen wird es normalerweise keine Pressemitteilung geben.
Oh, das ist ja schon mal gut. Also.
Am Samstag wahrscheinlich auch nicht.
Okay, machen wir Planungssicherheit.
Für 2 Tage, Jens.
Für deinen Urlaub. Ich glaube ja auch in der Wahrnehmung ist Dresden durch den Klassenerhalt jetzt ja wieder eine Stufe nach höher gestiegen. Deshalb ist das sicherlich für den einen oder anderen auch jüngeren Spieler möglicherweise interessant. Und was ich gut fand, was Sie auch gesagt haben, ist, dass dieses Live-Scouting so wichtig ist. Wir leben in einer Welt, wo vieles datengesteuert ist, KI gesteuert, aber sich den Spieler genau anzuschauen, wie der in bestimmten Situationen reagiert, wie der auf dem Platz reagiert, aber wie der mit seinen Teamkollegen interagiert, wie der auch vielleicht mit dem Trainer interagiert, sich das 2-3 Mal anzuschauen. Wir oben auf der Pressetribüne haben ja auch nochmal die Scouts, die gucken da schon auf den einen oder anderen Spieler ganz genau und ich finde, das ist extrem wichtig, weil das kann keine Zahl dieser Welt liefern.
Unbedingt. Und trotzdem gehört das andere auch dazu. Also ich glaube, wenn du einen schnellen Flügelspieler suchst und er aber in den Punkten, die gerade angesprochen sind, super gut ist, also wie geht er mit Mitspielern um, wie interagiert er mit einem Schiedsrichter im Austausch mit einem Trainer, was ist vielleicht seine Körpersprache oder Körperhaltung, wenn er ausgewechselt wird. Also es gibt schon viele Dinge, die spannend sind, aber dann halt im Vollsprint nur 26 km/h
auf den Tacho bringt, dann ist schwierig. Also dann sagst jetzt nicht, ah, der hat so viele gute Sachen, sondern also so der Mix aus Daten, der Mix aus Videoscouting und dann aber trotzdem Live-Scouting ist für mich immer noch was, gerade wenn es um diese Punkte geht, die vielleicht nicht messbar sind, super, super wichtig, weil ja, gerade wenn wir auch immer wieder davon sprechen, dass die Gruppe wichtig ist, dass die Charaktere wichtig sind, gerade in Phasen, wo es vielleicht nicht so läuft, gibt es einfach auch, ich nenne jetzt kein Beispiel, aber ich glaube, die ein oder andere Mannschaft in der zweiten Liga hatte genügend Qualität, fußballerische Qualität in ihren Reihen, die vielleicht nicht so erfolgreich abgeschlossen haben wie wir, die vielleicht dann aber auch in der Gruppe nicht diesen Charakter hatten, nicht diesen Zusammenhalt. Das würde ich jetzt von außen behaupten, ohne es zu wissen, weil ich es als Spieler auch schon erlebt habe, dass immer dann, wenn das funktioniert hat, dann hast du normalerweise keine Probleme gehabt, wenn es mal schwierig wurde. So. Und solche Phasen werden kommen. Von daher ist das Live-Scouting, finde ich, super, super wichtig und ist ein Bestandteil davon. Also nur noch über Daten, nur noch über Videoscouting bin ich persönlich kein Freund davon.
Ja. Beim Jens sind jetzt die 26 km/h im Vollsprint hängen geblieben. Ich habe das genau gesehen, wie es gearbeitet hat. 26
km/h im Vollsprint. Schon ein bisschen, ja. Also kurz die Frage, ist das schnell oder ist das lang?
Mach doch weiter. In meinem geistigen Auge habe ich ihn hier die Hauptallee lang sprinten sehen. Aber Sie haben die Jungspieler angesprochen. Und da gibt es einen ganz spannenden Namen, der auch äußerlich auffällt. Der hat so ein schöne, volle Haarpracht, Niklas Remus. Den Namen muss man sich wahrscheinlich merken, ist jetzt in der Vorbereitung oft dabei gewesen, hat 3 Tore erzielt, hat gegen Cottbus auch Enz sehr gut vorbereitet, hat einen Fördervertrag bekommen und, wir Journalisten achten ja auch auf kleine Zeichen, durfte gestern mit aufs Mannschaftsfoto. Was trauen Sie dem denn zu? Ich kann mich an einen Spieler erinnern, der hieß Toni Menzel. Der war auch als A-Jugendlicher, Juniorenspieler mal in der Vorbereitung dabei und dann hat er die ganze Vorrunde gespielt.
Also ich finde es immer schwierig, grundsätzlich zu vergleichen. Also Niklas jetzt mit Toni oder dann mit Ömi. Oder
geht am Ende gar nicht um den Vergleich, sondern da kommt ja jemand für uns so quasi aus dem Nichts. Der hat ja auch im Nachwuchs eine ziemlich steile Karriere hingelegt. Der ist noch gar nicht so alt, ne? Also der neu, glaube ich, 19?
Ich weiß es gar nicht.
Also, Hauptsache, er läuft schneller als 26 km/h, das Alter ist ja egal.
Ich wollte gerade sagen, also das Alter, das ist ja ein gutes Zeichen, dass mir das Alter völlig egal ist. Den Jahrgang, den würde ich wahrscheinlich hinkriegen mit 2008, wo man dann manchmal denkt, in dem Alter, wo man selbst ist, so 2008, hä? Ja, wir haben gute Jungs. Also wir haben gute Jungs, Toni, Ömi, die vielleicht dann auch mal, nicht einen Umweg, aber vielleicht einfach was anderes brauchen für ihre Entwicklung. Und am Ende geht es trotzdem darum, auch Niklas Remus muss sich dann durchsetzen auf seiner Position. Ist ein Spieler, der in der Jugend sehr viel im zentralen Mittelfeld gespielt hat. Jetzt, seit er in Dresden ist, eher Linksverteidiger ist. Jetzt gegen Cottbus hat er auch links hinten gespielt. Das wird schon auch seine Position sein. Einfach ein Spieler, der es in dieser Vorbereitungsphase super gut gemacht hat. Und wenn es einer gut macht, parallel jetzt Brooklyn leicht angeschlagen war, warum soll dann nicht ein junger Spieler, der es gut macht, seine Chance kriegen? Und dann hat er viele Themen, die er noch besser machen kann und muss. Aber so, man hat das Gefühl, er bringt was mit, was einfach sehr, sehr spannend und interessant ist. Wie Friede, wie Toni, wie Ömi, wie Jungs, die von unten kommen. Und dann ist die Tür immer offen. Und dann ist es gut, wenn er nicht die 26 km/h hat. Also da kommt er schon über die 30. Die schafft er und die knackt er auch. Ja, auch einem Spieler, dem man Zeit geben muss. Und wenn er dann trotzdem, jetzt als Beispiel Friede letztes Jahr, dann seine Chance nutzt und du dann das Gefühl hast, oder wir im Trainerteam, boah, jetzt ist es aber schwierig, ihn gerade rauszunehmen, dann ist es so. Auch wenn du vielleicht auf der Position 2 hast, die das Jahr davor sehr viel gespielt haben, die vielleicht im Sommer neu dazugekommen sind, warum soll der eigene, der dann besser ist, also Leistung soll belohnt werden, soll er nicht spielen. Und da ist die Tür offen. Und da haben wir jetzt nicht nur die Jungs, die auf dem Mannschaftsfoto sind, die spannend sind, sondern ich glaube, dass pro Jahrgang, würde ich schon sagen, ich kenne jetzt U17 runter zu, ist die Jungs noch nicht so gut, aber würde sagen, A-Jugend und gerade der zweite Mannschaft auch durch Sebastian, der jetzt auch bei uns ein Teil vom Trainerteam ist, viel Austausch und ja, wenn wir es hinkriegen, einen so pro Jahrgang immer wieder durchzukriegen, dann finde ich das schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das ist dann auch was, dass die Jungs sagen, ja, ich komme vielleicht auch in der Jugend zu Dynamo oder entscheide mich zu bleiben und mache vielleicht nicht den Schritt zu Hertha oder zu Wolfsburg oder zu anderen Vereinen, weil sie dann sehen, und ich glaube, das ist entscheidend, das ist auch der einzige Grund, warum Talente nach Freiburg gehen oder Talente in Freiburg bleiben, weil sie sehen, ich krieg Spielzeit. So, und da geht's aber trotzdem nur um Leistung. Also das macht auch keinen Sinn, jetzt drei junge Spieler reinzuwerfen, wenn sie noch nicht so weit sind, weil dann sind die auf den Tribünen nicht zufrieden, weil die Punkte nicht da sind. Ich als Trainer auch nicht. Und perspektivisch macht es für den Spieler auch keinen Sinn.
Aber das Vertrauen, die drei Jungen reinzuwerfen, wenn sie die Leistung bringen, muss man ja trotzdem erst mal haben. So drei 18-, 19-Jährchen zu sagen, jetzt doch, du machst das. Meine, so ein Friedrich Müller, der kann ja im Training überzeugen, wie er will. Und trotzdem gehört ja, finde ich, dann doch auch Mut dazu, als Trainer zu sagen, nö, warte mal, das Spiel jetzt in Bochum, das machst du jetzt schon mal. Man könnte das ja theoretisch auch anders lösen.
Für mich gibt es keine andere Option, wie diesen Spieler dann laufen zu lassen. Also jetzt die Gegenfrage wäre so, also wie kann ich das anders lösen? Ich
weiß es gar nicht. Es gibt ja Trainer, die sagen, nee, der ist mir zu jung, da ist mir das Spiel jetzt zu wichtig, da ist mir die Gefahr, dass der einen Fehler macht, zu groß. Ich setze auf den Erfahrenen, der ist es vielleicht ein bisschen ein konservativeres Modell, aber da gehe ich als Trainer auf Nummer sicher. Und Sie sind so der wirklich komplett andere Weg. Ja, kam das durch Freiburg oder sagen Sie, da passte Freiburg und Sie halt deswegen auch so gut zusammen und deswegen passt das jetzt eben auch in Dresden und diese Tür in den Nachwuchs ist eben auch so weit offen?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das was ist, was, was ich in Freiburg mitgenommen habe, sondern am Ende, ich probiere für mich Leistung zu bewerten und wenn Friedrich Müller, also man muss dann auch sagen, vor diesem benannten oder besagten Bochum-Spiel hat er 6-7 Wochen so trainiert, dass ich vielleicht schon diese Entscheidung hätte früher treffen müssen. Also ich sag bewusst müssen und vielleicht war es dann auch nicht mutig von mir, ehrlicherweise. Und trotzdem war es dann in dem Spiel so, ich kann gar nicht mehr sagen, warum die Konstellation dann so war, dass wir gesagt haben, hey, jetzt über Wochen im Training, im 11 gegen 11, einfach richtig gut. Plus, jetzt, klar kann man das nicht vergleichen, aber die Spiele in der U21 auch sehr stabil, musst du auch immer zuerst dann so hinkriegen in diesem Wechsel Profis, U21. Das kann richtig schwierig sein für die Birne. Was für uns einfach klar, also alle im Trainerteam, also von Scholle, Manu, Walle, alle gesagt, ja, also warum nicht? Und dann macht das gut und warum die Woche drauf nicht? Und dann ist die Tür offen und ich glaube, es hat wenig was damit zu tun. Was habe ich die letzten Jahre in Freiburg oder in Winterthur, ist auch ein Ausbildungsverein, der sehr viel auf eigene Talente setzt. Ich glaube, am Ende geht es einfach um Überzeugung. Und wenn der Spieler mich mehr überzeugt, dann ja. Und wenn wir 5 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Kader haben, die mich nicht überzeugen, dann spielen die anderen. Also sehr einfach, sehr banal, ehrlicherweise.
Trainer, Sie haben jetzt oft auch den Namen Toni erwähnt, Toni Menzel. Der braucht jetzt in der Saison einfach ein bisschen Spielpraxis in Essen.
Unbedingt. War ja schon im Winter Thema. Mhm. Da wollte ich es auf gar keinen Fall, ehrlicherweise, auch wenn er dann die Spielzeit nicht bekommen hat, wo ja ich dann auch verstehen kann, dass wenn man es aus seiner Brille oder Perspektive sieht, dann vielleicht nicht so zufriedenstellend war in der Rückrunde. Aber für mich war er, sieht man vielleicht nicht so von außen, aber Toni hat vielleicht sogar mehr Anteil an dieser Rückrunde, wie er selbst denkt, weil er einfach Woche für Woche jedes Training, das ist einfach nur Vollgas, vielleicht manchmal ein Tick zu viel Vollgas, wo es dann trotzdem darum geht, Leistung zu bewerten. Von daher war es im Winter kein Thema und jetzt war es trotzdem so, dass man gespürt hat, hey, für ihn ist es wichtig, auch wieder auf Rhythmus zu kommen. Der Konkurrenzkampf dann auch mit Jungs wie Haupe, der es jetzt auch nicht komplett verkehrt macht, mit Robert Wagner, der es auch nicht ganz verkehrt gemacht hat in der Rückrunde. Einfach auch so, dass wir sagen, okay, vielleicht tut es ihm gut und ich hoffe, dass er sich da mit sehr, sehr viel Spielzeit, ähnlich wie es bei Ümi der Fall war jetzt in der Rückrunde, ja, wieder auf ein anderes Level bringen kann, was das Selbstvertrauen, das Selbstverständnis anbelangt. Weil als Spieler willst du am Wochenende spielen und wenn du da dann Spielzeit hast, dann kann es für beide Seiten eine Win-Win-Situation sein, ja.
Wir haben es in den letzten Wochen immer wieder erwähnt, Stefan Kutschke ist nicht mehr da, Stefan hat seine Karriere beendet, bedeutet, es muss sich und wird sich eine neue Hierarchie entwickeln. Niklas Hauptmann ist der logische Nachfolger als Kapitän gewesen, hat ja oft genug auch schon in der letzten Saison die Mannschaft angeführt, kennt die Rolle also sehr gut, aber trotzdem sind ja im Mannschaftsrat 4 neue Gesichter, es gibt auch einen neuen Vizekapitän und das Ziel muss sicherlich sein, eine ähnliche Chemie, eine ähnliche Stimmung zu entwickeln, so wie es in der Vorsaison oder in der Vorvorsaison gewesen ist.
Ja, und ich glaube, wir haben die Jungs dazu. Jetzt nicht nur die, die im Mannschaftsrat sind, gibt auch Jungs. Also wir haben das ja auch kommuniziert, wer drin ist, aber wir haben auch Jungs wie Duffy beispielsweise, wir haben Jungs wie Mese. Also Mese ist dann so vielleicht manchmal auch ganz spannend, ist auch einer, der sehr, sehr viel Verantwortung übernimmt, als einer, der sehr wenig Spielzeit hat, aber da sieht man dann auch, das ist auch ein Bestandteil davon, deshalb macht er dann ein sehr, sehr gutes Spiel in der Rückrunde, wenn es ihn braucht und in der Kombination über Wochen gut trainiert. Und dann ist es, glaube ich, für mich ist es entscheidend, dass wir genügend von den Jungs haben, die in so eine Rolle reinwachsen können und werden Stefan nicht ersetzen können. Aber er ist ja weiterhin im Verein, das heißt, die Jungs haben auch ein Stück weit Berührungspunkte mit ihm. Man kann immer mal wieder reinhören. Er ist einfach auch Dynamo durch und durch und will da nur das Beste. Und dann kann man schon auch davon ausgehen, dass da auch immer wieder Austausch stattfindet. Aber wichtig, dass wir einfach auch Jungs haben, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, auch gerade wenn es nicht so gut läuft. Also das ist für mich eigentlich viel, viel wichtiger, wie wenn es gut läuft. Und da muss man dann sagen, das hat Stefan in den 2 Jahren herausragend hinbekommen, dass dann, wenn es nicht gut lief, breite Schultern hatte, dann hingestanden ist, dann die Jungs stark gemacht hat. Und ich glaube, da haben wir nicht nur mit Haupe, nicht nur mit den Jungs im Mannschaftsrat, sondern haben einfach auch Jungs drumherum, die das machen können und die sich nicht, ich benenne es jetzt sehr human, also einfach nicht verstecken in solchen Momenten. Man könnte es auch anders nennen. Und das ist für mich entscheidend, dass wir die Jungs haben. Und ja, da werden wir genügend Typen haben, die eine Mannschaft dieses Jahr mitgestalten und mitführen.
Wir hatten Stefan Kutschke vor 2 Wochen hier im Interview und hatte auch ein bisschen über seine aktuelle Arbeit erzählt. Er absolviert ja ein sogenanntes Trainee-Programm im Verein, ist gerade beim Teammanagement in der Station, beim Martin Birner. Kommt er eigentlich auch mal zu Ihnen ins Trainerteam? Ist das auch vorgesehen?
Ist vorgesehen. Ich bin mit ihm im gleichen Kleinbus nach Österreich gefahren, also war Co-Pilot. Und da haben wir ein bisschen gequatscht, weil es mich auch interessiert hat. Also haben wir lange drüber gequatscht. Zum einen Studium, was er hat, das, was angedacht ist. Er hat mir auch mal die Präsentation, das war aber noch in der Rückrunde, wo auch noch nicht so 100% dann feststand, macht das oder macht das nicht. Aber die Sören für ihn dann auch aufbereitet hat, mal zugeschickt, was angedacht ist. Und ich glaube, dass er in unterschiedliche Bereiche reinschauen möchte, auch von sich aus. Also er auch gesagt hat, hey, das und das interessiert mich. Und dann kann es gut sein, dass er mal die ein oder andere Woche bei uns mitläuft. In welcher Form wird man dann sehen. Aber einfach einen Einblick kriegt, dass es jetzt nicht nur die Vorbereitung auf dieses eine Training ist, sondern ganz, ganz viel drumherum. Und aktuell, dadurch, dass er bei Martin ist, ist er auf unserer Ebene ja gefühlt wie ein zusätzliches Staff-Mitglied, weil er sich auch super einbringt, weil er hungrig ist auf Wissen, bei Martin sehr, sehr viel mitnimmt, auch Dinge von uns wissen möchte. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, wie da über jetzt ein paar Monate sich alles anzuschauen und dann vielleicht, das muss er dann entscheiden, hey, das möchte ich eher in so eine oder vielleicht in so eine Richtung gehen.
Stefan hat erzählt oder hat so nach den ersten Wochen jetzt gesagt, es ist für ihn sehr, sehr spannend, die Seiten zu wechseln, das jetzt mal von einer anderen Seite zu erleben. Wie ist denn das für Sie als Trainer, wenn der dann der Co-Pilot ist, Ihr Spieler bisher gewesen ist, wenn man so ein Karriereende verkündet? Trinkt man dann Brüderschaft? Ist man dann per Du? Ist das so wie früher, wenn man dann die Schule verlassen hat, wo der Lehrer dann der Kumpel wird? Oder wie
auf welchen Schulen warst du?
Das würde mich jetzt auch interessieren.
Also, in Ausnahmefällen
vielleicht. Keine Ahnung, dass du mit deiner Klassenlehrerin Brüderschaft getrunken hast. Interessant.
Habe ich die Frage vergessen. Nee, ich kann es schon noch zusammentragen. Also ich habe zweimal, ich hatte ja den Prozess auch, also bei mir war es super früh, ehrlicherweise mit 6, 27 dann als Spieler raus und dann trotzdem so ein bisschen im Fußball drin geblieben. Ich saß, ist jetzt auch nicht so, dass wir diese 5,5 Stunden nur durchplappern so und dann sitzt du dann auch mal so und dann habe ich so gedacht, er sitzt jetzt einfach neben dir in einer anderen Rolle und ich finde es halt, das macht dann Stefan auch aus, er ist sich halt dann für gar nichts zu schade, also so wie er als Spieler auch war, die Drecksarbeit dann auch zu machen, auch für andere zu machen, ja, für ihn dann irgendwie völlig normal jetzt einen Bus zu fahren mit uns im Trainerteam, völlig normal dann auch in den Austausch zu gehen und per Du waren wir davor schon, also ist jetzt nicht was wir irgendwie nochmal mit einem Schnaps oder irgendwie mit einem Glas Wein.
Ich dachte mit dem Wein abends an der Bar, als sie praktisch die Runde gegangen sind in Österreich.
Also das Du war vorher schon da und dann ja, einfach, ich glaube, so ist es, dass es sich dann
so anfühlt, wie wenn es schon länger so wäre, was dann vielleicht auch zeigt, wie der Austausch davor mit ihm war, also jetzt nicht nur auf der Ebene zwischen ihm und mir, sondern auch zwischen ihm und allen anderen im Staff, zwischen den Spielern, dass er da weiterhin fester Bestandteil ist, aber einfach auf eine andere Art und Weise. Und dann, ich könnte jetzt so viele Beispiele nennen im Trainingslager, wo er vorne weggegangen ist, wo er Dinge mit angepackt hat, was einfach zeigt, welchen Charakter er hat. Und ja, für viele, vielleicht nicht jetzt, aber ich glaube für ganz, ganz viele Spieler, die wir jetzt gerade haben bei uns, auch ein Stück weit Vorbildfunktion, auch wenn das die Spieler vielleicht gerade nicht so sehen, weil er einfach Dinge tut, die für ihn völlig normal sind, aber für viele Spieler vielleicht nicht normal sind. Ja, und von daher hat sich das was sehr angenehm hin und zurück. Wir haben einen sehr, sehr coolen Bus gehabt.
Das kann ich mir vorstellen. Da hätte ich auch gerne mal Mäuschen gespielt. Also Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Mit 27 war die Karriere zu Ende. Bei Stefan war es 37. So, das ist dann schon eher das typische Fußballeralter. Bei Ihnen war es schon ziemlich jung. Haben Sie damit ein bisschen gehadert, dass das verletzungsbedingt so früh zu Ende ging? Oder hat das eher dann noch mal den Ehrgeiz geweckt und gestärkt, als Trainer vielleicht in ganz andere Ligen und Sphären zu kommen, als Ihnen das als Spieler gelungen ist?
Das hat schon so das erste Punktspiel dann beispielsweise, was man dann sieht, wo man nicht einwirken kann. Also jetzt der Spieler dann aufgehört und dann schaust du in dem Verein, wo du aufgehört hast, oder ich war ja dann auch relativ schnell danach in Winterthur Trainer. Hast du schon, also für mich war schon so ein Prozess auch. Ich bin jetzt gespannt bei Stefan, wie das ist. Also mit 37 kann man vielleicht nochmal eher loslassen wie mit 27. Also es war schon so, dass ich mich schwer getan habe, so dieses Spieler-Dasein auf dem Platz zu stehen, weil man das Gefühl hatte, man ist eigentlich in dem besten Alter, aber die Gesundheit lässt dann ein Stück weit nicht zu. Aber es war jetzt nicht der Punkt, ja, jetzt, wenn ich meinen Weg als Trainer anschlage, weil ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, war es eher so wie bei Stefan. Ich wusste eigentlich gar nicht, in welche Richtung geht es. Also ich habe im Bereich Marketing, Kommunikation habe ich 2 Jahre davor eine Weiterbildung gemacht, habe mich da entwickelt. Das hätte auch in so eine Richtung gehen können und dann kommt man so ein bisschen in diese Trainerschiene rein, ein paar Jugendmannschaften, es macht Spaß, das Feedback ist jetzt nicht komplett verkehrt, die Eltern bringen die Kinder auch wieder, wenn sie abgeholt haben, ist manchmal auch ein Zeichen, dass es ganz vernünftig ist. Ja, und dann entwickelt sich sowas, also es gab nie diesen Zeitpunkt für mich und das finde ich eigentlich auch gut, deshalb genieße ich das auch hier, habe ich das die letzten Jahre genossen, dass ich von dem leben kann, was eigentlich nie geplant war, Trainer da sein und trotzdem im Fußball, was mich ein Leben lang begleitet hat als Kind, als Jugendlicher, dann auch als Erwachsener, aktuell in dem Berufssetting arbeiten kann, ist was super Schönes und bin ich super dankbar, aber ich frage Stefan dann vielleicht mal so nach den ersten 3, 4 Heimspielen, wo er in einer anderen Rolle ist, wie es ist, was mich einfach interessiert, weil ich weiß, bei mir war es schon so, wenn man dann so ein paar Spiele sieht, ja. Man sieht die Jungs, mit denen man zusammengespielt hat. Stefan ist immer noch oder war super fit, das war ja auch so. Dann interessiert es mich ja, wie es für ihn ist, aber jetzt ist es vielleicht zu früh, diese Frage zu stellen.
Sie mussten mit 27 aufhören, das haben Sie gesagt. Sind jetzt seit 15 Jahren, das heißt, Sie haben am Umkehrschluss im Trainergeschäft tätig. Ist das dann vielleicht sogar der Vorteil, dass man in recht jungen Jahren schon so viel Trainererfahrung hat und im Zweifel, das hört man ja manchmal, auch noch nah dran ist an der Spielergeneration?
Ja, ob ich nah dran bin, weiß ich nicht. Das geht auch super schnell. Also gibt es auch Themen so, da bin ich dann manchmal auch raus, ehrlicherweise. Also jetzt eben so Wizard ist vielleicht aber gar kein Altersthema, aber da bin ich beispielsweise raus. Aber gibt auch andere Themen, wo ich dann sage, okay, da merkt man dann schon, ja, man wird älter, was völlig normal ist. Ich glaube, die Erfahrung, die angesprochen worden ist, die ist nie verkehrt. Und dann ist es natürlich so, mit einer U13, U14, U15 Mannschaft ist es natürlich jetzt nicht so, dass man sagt, da nimmt man für jetzt was mit. Aber ich habe natürlich für die Station danach was mitgenommen. Also hätte ich nicht 3 Jahre, bin ich mit dem 95er Jahrgang, also Jahrgang 95er, bin ich mitgegangen, U13, U14, U15. Und habe Erfahrung natürlich gesammelt dann für meine 4 Jahre A-Jugend in Winterthur, für meine 6 Jahre A-Jugend in Freiburg. So. Und ich glaube, dass jedes Jahr wertvoll war und zu dem geführt hat, so was ich gerade aktuell bin, positiv wie negativ. Und dann ist es, glaube ich, immer gut, weil ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, was mir manchmal auch ein bisschen fehlt. Und da geht es gar nicht darum, jetzt auf jemand einzeln einzugehen, aber wenn du Spieler warst, ist das was, also meiner Meinung nach, was komplett anderes, Spieler zu sein und dann in diese Trainerschiene zu gehen. Also ein guter Spieler ist kein guter Trainer. Ein durchschnittlicher Spieler kann ein unfassbar guter Trainer sein. Von daher ist die Erfahrung meiner Meinung nach super, super wertvoll und bin ich sehr dankbar, dass ich das, wie gesagt, über Jahre jetzt schon machen konnte. Ja, ein paar Dinge auch echt nicht gut gemacht habe, ehrlicherweise in den Jahren.
Müssen Sie es verraten.
Boah, also teilweise ging das schon so in den, weil ich es natürlich als Spieler auch so ein bisschen erlebt habe, würde ich schon sagen, das ging dann teilweise auch, gerade so die ersten ein, zwei Jahre A-Jugend, da gab es aber auch Spieler, also Manuel Akanji ist beispielsweise auch ein Spieler, den ich in den Jahren trainiert habe. Boah, da gibt es Dinge, die mache ich nie wieder. Also beispielsweise einfach eher so Richtung Magath-Schule, Läufe so, wo du dann sagst, es macht einfach keinen Sinn. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du dadurch mehr Verletzungen hast oder die dann kommen, die sind einfach deutlich höher, wie du kriegst den Inhalt oder die Intensität und die Art und Weise, wie du spielen lassen willst, auch anders mit rein. Das wäre vielleicht so ein Beispiel, wo ich sage, so, da habe ich schon die Art und Weise, wie ich trainieren lasse, habe ich mich komplett verändert, wo man sich einfach auch ausprobiert, wo man sagt, hey, das geht noch und dann mehr ist immer besser. Also gefühlt so dieses hatten wir auch jetzt oder die Frage im Trainingslager. Ja, da war es halt dann so, dann gehst du mit der A-Jugend ins Wintertrainingslager und dann ist die erste Einheit ist 6.30 Uhr, dann ist ein Lauf, dann gehst du frühstücken, dann bist du 10 Uhr auf dem Platz, dann gehst du 15 Uhr auf dem Platz und das gefühlt jeden Tag. Und wenn du zurückkommst oder die Saison losgeht, fragst du, warum du 8 verletzte Spieler hast. So, jetzt ist es im Nachhinein vielleicht nochmal klarer und ja, also jetzt nicht, dass wir permanent 8 verletzte Spieler hatten, aber ich glaube, es gibt einfach ein paar Dinge, die musste ich als Trainer selber erfahren und auch von vielen guten Leuten lernen konnte, damit man es halt jetzt anders macht. Was nicht heißt, dass das, was ich jetzt mache, vielleicht sage ich in 10 Jahren, boah, das, was bei Dynamo war, das war nicht gut. So, kann auch sein. Ich glaube, der Prozess wird nie aufhören oder soll auch nie aufhören. Es wäre schade, wenn er aufhört.
Und Sie haben gesagt, früher wollte ich es jedem recht machen. Heute sage ich, eine ehrliche Sichtweise hilft jedem Spieler mehr. Es jedem recht machen, hört sich so ein bisschen nach Julian Nagelsmann an. Ich glaube, das ist dem ein bisschen als Bundestrainer zum Verhängnis geworden.
Also ich finde es super schwer. Ich habe null Einblicke, was Julian anbelangt. Deshalb, ich finde so diese Außenwahrnehmung immer super schwer. Von daher würde ich das gar nicht als Beispiel nehmen. Ich kann es nur anhand von mir kann ich sagen, ja, dass du halt vielleicht dann auch so dieses Thema, sehr jung Trainer gewesen, dann hast du Jahrgang 96, 97, sind dann so 10, 11, 12 Jahre Unterschied. Hast du zwar eine super Verbindung, aber hast natürlich vielleicht auch nicht immer den Mut, dann gewisse Entscheidungen so zu treffen, wie du sie dann auch treffen musst. So am Ende habe ich trotzdem nie geschafft, 12 Spieler in die Startelf zu kriegen. Also es war dann so und dann ist vertrösten und ja, du wirst deine Chance kriegen und wenn jetzt nicht heute, dann sicher in den nächsten Wochen und dann sind diese nächsten Wochen rum und er hat wieder nicht gespielt. Ja, der Spieler merkt sich das und dann ist, glaube ich, eine offene und ehrliche Sichtweise, wie wir es gerade sehen, wie ich sehe, inhaltlich an den und den Punkten arbeiten, deutlich, deutlich besser für einen Spieler, auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht so angenehm ist, wie wenn ich ihm sage, ja, mach so weiter, ist echt gut, wie du es machst und bist nah dran. Das ist Bullshit, sorry, weil am Ende will er das hören, wo er dann besser wird. Und da ja, habe ich natürlich Dinge verändert, weil sie einfach dich irgendwann einholen, ehrlicherweise.
Sie haben jetzt die reine Trainingsarbeit angesprochen, dass also Medizinball und Ausdauerlauf vielleicht heute nicht mehr on top ist. Sie haben jetzt gerade schon ein bisschen auch über Kommunikation gesprochen, wie man Spieler mitnehmen muss, dass die eher Klartext vielleicht brauchen. Wie hat sich der Trainerjob jetzt auch in den 15 Jahren verändert? Hat er sich verändert? Wie viel mehr Raum nimmt denn diese Kommunikation ein? Jetzt zum einen in der Mannschaft, aber eben auch extern. Ich meine, wenn man so einen Zweitligaspieltag sieht, wenn Abpfiff ist, dann haben sie ja auch so einen kleinen Medienmarathon zu absolvieren. Und das ist ja irgendwo, gehört ja genauso dazu, wie eine Trainingseinheit vorzubereiten.
Ja, ich würde trotzdem sagen, also wenn es um die Kommunikation nach innen geht, dann hat sich das, glaube ich, nicht groß verändert. Also ich glaube, Trainer, so Ottmar Hitzfeld ist zum Beispiel einer, wo man zumindest gelesen hat oder auch gehört hat, sehr eng, immer sehr auch gut im Austausch dann mit den Spielern. Ich glaube, dass du in allen Bereichen über die letzten Jahrzehnte die Komponente, also die brauchst du, ehrlicherweise. Was sich schon und natürlich nach außen vielleicht verändert hat, ist schon, du hast, weiß jetzt nicht, wie lange, aber Facebook, Insta, TikTok und so weiter, also 15 Jahre zurück, gab es nicht so. Und ich glaube, du musst einfach viel, viel mehr Content liefern. Entsprechend bist du mehr gefragt. Die Komponente wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre zunehmen und gehört einfach auch ein Stück weit dazu. Früher konntest du, war auch in dieser Doku ein bisschen rauszuhören, ein paar Dinge, 94 vielleicht auch tun. Da, jo, das kam jetzt raus oder kam dann irgendwann im Nachhinein raus. Jetzt ist es halt sehr schnell da und das gehört dazu, sensibilisiert aber auch und man muss dann vielleicht manchmal auch verstehen, dass dadurch, dass das viel, viel schnelllebiger wurde, viel, viel transparenter geworden ist, dass vielleicht auch das dazu führt, wir reden dann immer davon, oh, wir brauchen Typen, wir brauchen mehr Charaktere, ich glaube, wir haben die, ich glaube, die Jungs sind einfach deutlich vorsichtiger geworden, weil ehrlicherweise früher bis morgens um drei irgendwo dir, ohne jetzt irgendwie auf Einzelne einzugehen, aber bis morgens um drei dir irgendwo das ein oder andere Bier noch zu gönnen, wenn am nächsten Tag Spiel war, das kam halt allerfrühestens zwei, drei Tage später raus. So. Und jetzt ist es halt gefühlt schon irgendwo drin, bevor du dann zu Hause die Tür
aufschließt. Bevor du zum Papier ansetzt, ist das schon.
Oder schon so, das ist auch möglich. Und ich glaube, da muss man damit umgehen, das gehört dazu. Ich glaube, das, was ich zu Beginn gesagt habe, das wird sich nicht verändern und in der Kommunikation ist es ein Bestandteil davon. Ich freue mich trotzdem, auch wenn ich gerade gerne hier sitze, ist sehr angenehm, freue ich mich trotzdem viel, viel mehr mit den Jungs auf dem Platz zu stehen.
Sind die sozialen Medien, der Umgang mit den sozialen Medien, die Präsenz, ist das ein Thema, das Sie vor der Saison mit Ihren Spielern auch besprechen? Gibt es da Absprachen, was Spieler dürfen, was sie sollen, was sie sich auch wünschen? Oder ist das jedem mehr oder weniger im Rahmen dessen, was der Verein möchte, freigestellt? Oder nehmen Sie da aktiv auch Einfluss?
Wir hatten es eigentlich im Trainingslager angedacht. Wir haben es bis jetzt immer so gehandhabt, dass wir schon unsere Medienabteilung, die richtig, richtig gut ist, also nicht nur im Content liefern, sondern auch dann, was solche Themen anbelangt, die Jungs sensibilisieren. Wir haben letztes Jahr nicht mit allen, ich glaube mit den Neuen und mit den jungen Spielern machen wir Interviewschulungen, also da holen wir dann auch jemand extern dazu, da geht es ein bisschen darum, die Jungs zu konfrontieren mit ein paar Sachen, wenn es um soziale Medien geht, einfach so ein paar Basics den Jungs mit an die Hand zu geben, was ist vielleicht nicht so sinnvoll, was ist sinnvoll. Wir haben ein paar Regeln intern, die Spieler mit uns im Staff festgezurrt haben, wenn es jetzt darum geht, Dinge zu posten, ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr etc. Also jetzt vor einem Spiel, man hat glaube ich selten bis nie Bilder aus einer Kabine gesehen, was auch meiner Meinung nach richtig ist und so sein soll. Und wenn ein Verein oder ein Trainer das anders möchte, dann ist das völlig okay. Aber wird's, solange ich hier bin, wird es das nicht geben, weil es dann einfach auch darum geht, dich ein Stück weit zu schützen. So, weil wenn es nicht in zwei Wochen rausgeholt wird, dann wird es in 8 Monaten rausgeholt, in einem komplett anderen Kontext. Und da kann ich dann manchmal verstehen, dass der ein oder andere Spieler vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist in gewissen Dingen, aber grundsätzlich sind wir da immer im Austausch und wollen die Jungs einfach gut auf das vorbereiten. Ich finde es trotzdem wichtig, dass sie intuitiv auch Antworten geben. Also wir werden jetzt nicht sagen, ah, du musst aber dann das sagen, man kann mal einen Spieler schützen und der geht dann nicht zum Interview, dann sind die Verantwortlichen manchmal nicht so erfreut, weil sie dann diesen Spieler wollen und der Trainer sagt dann, nee, der heute nicht. Das muss man dann manchmal auch akzeptieren. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das was, wo wir ja, die Jungs auch probieren, besser zu machen. Aber die beste Erfahrung ist dann 20, 30, 40 Interviews, glaube ich, das Mikro ein paar Mal mehr in der Hand zu haben. Das hilft am meisten. Deshalb auch da vielleicht wieder so der Spagat, dann 15 Jahre Trainererfahrung helfen meiner Meinung nach mehr wie vielleicht das eine oder andere, wo du auf einem anderen Level vielleicht als Spieler dann nochmal was mitgenommen hast, weil es einfach ja eine andere Materie ist.
Kann sich die Mourinho-Doku angucken, die jetzt bei Netflix kommt?
Ist die schon draußen?
Die kommt jetzt im August.
Habe ich noch nicht mitbekommen, aber werde ich mir anschauen, ja.
Wer war denn eigentlich, Sie haben gesagt, Johan Cruyff hat Sie von seiner Arbeit geprägt, also das hat Sie schon schwer beeindruckt. Dann sicherlich Christian Streich in Freiburg. Von Ihren eigenen Trainern, die Sie gehabt hatten, wer war es denn da so, der Sie geprägt hat? Und da war ich ja bass erstaunt. Haben Sie sich mit Stefan Kutschke eigentlich über René Weiler unterhalten?
Haben wir, ja. Manuel hat sich auch mit Stefan über René unterhalten. Er war ja Co-Trainer damals,
ja, ehrlicherweise. Den hatten sie beide, ne?
Ja. Also ich habe meine Trainer, sind jetzt vielleicht...
Oh, eine ganze Menge.
Ja, also Boro Kuzmanovic ist schon jemand, der war lange Co-Trainer unter Matthias Walter in Winterthur. Boro Kuzmanovic war schon jemand, der, da habe ich viel mitgenommen, also vielleicht gar nicht bewusst damals, so als Spieler, hey, ich möchte Trainer werden, aber einfach viele, für mich viele gute Inhalte auf dem Platz, wo ich schon fand, sehr gut. Bei Röne, den hatte ich in Schaffhausen, Röneweiler, war schon so inhaltlich gut. Wir hatten jetzt nicht diese zwischenmenschliche Ebene, die es vielleicht dann auch gebraucht hat, aber das ist manchmal auch was Persönliches, im Sinne von, dass man jetzt auch nicht mit jedem dann wirklich gut kann, aber inhaltlich sehr gut, in der Kommunikation auch sehr gut, ja, wo man das ein oder andere natürlich mitnimmt, aber ich glaube, ich habe probiert von ganz vielen was mitzunehmen, weil ich glaube auch, es gibt nicht diesen oder es muss nicht diesen einen Trainer geben. Mhm. Klar, Christian mit seiner Art und Weise, wie er Freiburg geprägt hat, aber Christian Streich hat ganz, ganz viele Trainer im Nachwuchs geprägt, bevor ich da war, und dann komme ich da hin und profitiere dann auch von diesen. Also da gab es auch ganz, ganz viele, wo man was mitgenommen hat. Also es gab jetzt nicht diesen einen, aber so als Spieler würde ich schon sagen, war, weil es dann auch die längste Zeit war, als Co-Trainer Boro, der sehr viel Inhalt gemacht hat. Also Matthias Walter war damals Trainer, war klar der Head Coach, aber auf dem Platz, die Inhalte waren eigentlich fast zu 80-90%. Dann zumindest, wie es dann umgesetzt wurde in der Planung, war ich ja nicht dabei, war schon Trainer, wo ich sehr viel mitgenommen habe. Und sehr viel halt auch, der hat selber in Holland gespielt, hat selber da auch seine Steps als Trainer gemacht, einfach sehr holländisch geprägt und dann gleichzeitig wieder Cruyff und so ein bisschen spanischer Ansatz. Von daher hat sich das vielleicht auch so ein bisschen gefunden.
Es gibt den Wechsel in Ihrem Trainerteam. Für Heiko Scholz ist Sebastian König aufgerückt, ist Co-Trainer jetzt an Ihrer Seite und trainiert trotzdem weiter die U21. Was versprechen Sie sich von diesem Wechsel?
Gut, grundsätzlich war ja die Idee, dass wir die U21 noch mal mehr verzahnen können. Sebastian hat im Zuge des Wintertrainingslagers, kann sagen, so ein bisschen hospitiert. Also grundsätzlich können alle Trainer aus der eigenen Akademie immer bei uns hospitieren, sofern das Sören zulässt. Jetzt in der Rückrunde hat er dann auch mal einen Riegel vorgeschoben, war aber im Winter schon so vorgesehen, und ich habe gesagt, hey, Sebastian, da habe ich ein gutes Gefühl im Trainingslager, im Wintertrainingslager, und er kann unterstützen. Und daraus ist vielleicht so ein bisschen was entstanden, wo man gesagt hat, hey, wie kriegen wir es hin, dass zum einen Jungs perspektivisch Inhalte noch besser umgesetzt bekommen, also Sebastian als Trainer einfach sehr nah bei uns dran ist. Und da muss man auch sagen, er hat jetzt als U21-Trainer, wenn du nur U21 hast und die U21 profitiert jetzt von Scholle, dadurch kann Sebastian ein bisschen mehr bei uns sein, hast du einfach beidseitig eine andere Verzahnung, dass man dann Inhalte, Rondos, Spielformen noch mehr probiert nach unten zu tragen und natürlich einfach noch mehr Austausch hat, wenn es um junge Spieler geht. Schon sehr viel Aufwand immer gewesen, das ein Stück weit zu handeln. Wobei, da muss man dann auch sagen, Sebastian und Marco Hartmann hat das extrem gut hinbekommen die ersten zwei Jahre. Aber es war schon so, dass es sich zumindest jetzt gerade so anfühlt, dass wir, wenn es um junge Spieler geht, wenn wir in den Austausch gehen, einfach noch viel, viel mehr verzahnt sind. Und ich glaube, das kann uns als Verein einfach nochmal stärker machen. Und soll dann auch so sein, dass für die jungen Spieler vielleicht nochmal ein Tick einfacher ist, wenn der eigene Trainer, der unten ist, oben mit dabei ist, die Inhalte mitträgt, unten die gleichen Inhalte auch ein Stück weit vermittelt, dass da einfach nochmal eine andere Verzahnung stattfindet, wie wir sie jetzt hatten. Und wenn man dann so diesen Gedanken als Ausbildungsverein weiterspinnen möchte, das dann vielleicht auch perspektivisch nach unten tragen möchte, dann braucht es Zeit. Aber das ist so meiner Meinung nach ein guter erster Schritt, ja, den Nachwuchs noch mal näher an die erste Mannschaft ranzuführen.
Sie kennen ihn ja drittes Jahr. Wenn wir auf die dienstältesten Trainer in der zweiten Bundesliga schauen, hinter Frank Schmidt und Klaus-Dieter Wollitz, gemeinsam mit Miroslav Klose, Bronzeplatz. Für Sie schön, für die zweite Liga und das Trainergeschäft jetzt sicherlich nicht das allerbeste Zeichen, oder?
Das zwei Jahre schon reichen?
Naja, zwei Jahre für Platz drei, finde ich, ist... Also ist schön. Für, ja, also, ist ich gönne Ihnen den dritten Platz, aber...
Erster wäre schön.
Da muss noch viel her, wenn Frank Schmidt weiter Trainer bleibt.
Ja, es zeigt das Fußballbusiness, glaube ich, oder? Wie es ist. Und ja, das wird sich, ich habe es ja schon oft gesagt, also es kann richtig sein, nach einem halben Jahr sagen oder letztes Jahr Leverkusen nach ich weiß nicht wie vielen Wochen.
Zwei Spielen.
Ja, nach zwei Spielen sagen, hey, es ist richtig, dass man sich trennt. Also es kann richtig sein. Da muss man sich die Frage stellen, wie hat man davor ausgesucht? Aber ich habe oft gesagt, dass wenn zwei Seiten, drei Seiten, also Trainer, die Verantwortlichen im Verein und dann vielleicht auch noch das ein oder andere Gremium sagt, hey, ja, wir haben da eine Überzeugung, dann gerne länger. Und wenn aber eine Seite sagt, warum auch immer, es funktioniert nicht, dann ist es im Fußball einfach so, dass vielleicht zu oft ja, auf die Tabelle geschaut wird, dass zu oft dieses Kurzfristige im Vordergrund steht und ja, vielleicht nicht der Inhalt und die Entwicklung. Ich habe jetzt auch vorher viel von der Rückrunde gesprochen und ich fand, wir haben einfach sehr viele gute Spiele auch gezeigt, beispielsweise das Braunschweig-Spiel. Ja, da gab es auch Sachen, die waren nicht gut, deshalb haben wir es nicht gezogen, aber es war auch nicht schlecht, sondern im Grundsatz war das ein ordentliches Spiel, auch mit dem Kreieren von Chancen, mit dem, was wir am Ende auch zugelassen haben, dass es mehr um das gehen muss, also mehr um diesen Inhalt, den dann auch in den Vordergrund zu rücken und vielleicht nicht immer nur kurzfristig die Tabelle. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Und wenn du dann aber Leute hast, und ich kann jetzt ja einfach auch am Ende des Tages sagen, ein paar Jahre in unterschiedlichen Vereinen was mitgenommen, dann geht es trotzdem ganz viel darum, in den verantwortlichen Positionen eng dran zu sein und dann die Entscheidung treffen, macht man weiter oder macht man nicht weiter. Aber zwei Jahre ist eigentlich Wahnsinn, dass ja, das für Platz drei reicht, ist verrückt. Also
gibt es ja noch Plätze, die man ja, hochklettern also, kann. Ich kriege ja immer ein bisschen Schnappatmung, wenn ich mal kurz beim Blick oder bei Schweizer Medien google.
Blick lese ich nie.
Ja, wenn zum Beispiel Bern oder Basel, wenn die mal vielleicht eine Talfahrt haben und dann ein Trainer gesucht wird. Weil ich habe mal geguckt, sie werden in ihrem Heimatland schon sehr gut wahrgenommen. Baumeister der schwarz-gelben Glückseligkeit, einer der interessantesten Schweizer Trainer, potenzielle Chefcoach für Schweizer Topclubs. Ist die Schweiz irgendwann, ganz weite Ferne, mal ein Thema für Sie?
Ja, warum soll es nicht so sein? Also grundsätzlich ein super schönes Land, aber auch sportlich gesehen kann das natürlich, wenn das passt, wenn Gespräche gut sind, wenn man das Gefühl hat, man findet Bedingungen vor, wie hier vor zwei Jahren, wo man das Gefühl hat, man kann Verein vielleicht auf ein nächstes Level bringen, man kann mit dem Verein gewisse Schritte gehen, dann warum nicht? Also warum soll das Heimatland, wo man die ersten Schritte als Trainer gemacht hat, nicht irgendwann wieder ein Punkt sein, wo man sagt, da geht man hin zurück und wenn es in 15 Jahren nicht so ist und ich habe keine Station im Profibereich in der Schweiz gehabt, dann...
15 Jahre, das klingt gut. Dann haben wir auch den Platz 1 in der zweiten Liga. Aber man muss ja mal eins sagen, in Ihrem Heimatland sind Sie natürlich auch Botschafter für die Stadt, wo Sie jetzt gerade arbeiten. Also das, wenn die Schweiz nicht so teuer wäre, würde ich allein schon durch Ihre Erzählungen über die Schweiz häufiger dort sein. Umgekehrt ist das sicherlich auch so der Fall, dass der ein oder andere Schweizer sagt, Mensch, da ist ein Trainer, der arbeitet in Dresden und Sie selbst haben ja gesagt, Dresden ist eine wunderschöne Kulturstadt und wird von vielen Menschen unterschätzt. Die Lebensqualität ist top. Ich kann mir vorstellen, durch Sie ist der ein oder andere Eidgenosse möglicherweise auch mal für einen Dresden-Besuch gewonnen worden.
Ja, gut möglich. Also ich kenne einige, jetzt nicht nur aus meinem engeren Umfeld, sondern auch, wo man vielleicht ein Gesicht dazu hat, den man ja von früher kennt, mal irgendwann in der C-Jugend mit dem zusammengespielt hat oder in einem anderen Setting angetroffen hat, die wirklich auch schon hier waren. Also ich war jetzt unten in der Heimat in Schaffhausen und in der Umgebung. Und da hat mich jemand angesprochen, da konnte ich es zuerst nicht zuordnen, dann ging es aber und dann hat er gesagt, ja, ich war zweimal oben, habe zwei Heimspiele gesehen und dann, aber, also der hat meine Nummer nicht und so, aber ja, einfach Fußball verrückt, grundsätzlich in anderen Stadien auch unterwegs und dann gesagt, hey, lass uns hochfahren, zwei Spiele haben die sich angeschaut, werden wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder kommen, wenn sie es hinbekommen und dann soll es ja auch so sein, also und dann muss man auch sagen, gefühlt alle, also wirklich alle, die dann das erste Mal hier sind, sind einfach begeistert von der Stadt, von der Art und Weise. Die Stadt, das machen ja dann auch die Leute aus, ehrlicherweise. Das ist egal, kommen sie im Winter, kommen sie im Sommer, Frühjahr, Herbst, also eigentlich egal. Die, die das erste Mal hier sind, die sind hell begeistert und auch zu Recht, weil die Stadt einfach super viel Lebensqualität hat. Ja.
Sie sind jetzt seit 2 Jahren hier und gibt es denn noch was, was auf Ihrer Dresdner To-Do-Liste steht oder der Regions-To-Do-Liste, was Sie unbedingt noch machen
wollen? Ich wüsste jetzt was.
Ich frage jetzt nicht nach Sächsischer Schweiz, aber vielleicht gibt es ein Konzert, was Sie noch mal besuchen wollen.
Also mir wurde gesagt, Roland Kaiser muss man gesehen haben, habe ich bis jetzt noch nicht. Ja, wieder alle begeistert. Ja, das ist schon was habe ich bis jetzt. Letztes Jahr waren einige vom Staff da und dann habe ich gesagt, nee, ist nicht meins. Jetzt mal schauen, vielleicht passt es ja dieses Jahr. Mal gucken.
Jetzt kommt am Samstag ja aber erstmal die Generalprobe. Und da kommt auch ein Schweizer Coach, der Meistermacher vom FC Thun, Mauro Lustrinelli. Wie gut kennen Sie ihn?
Ich würde jetzt nicht sagen gut, aber wir haben den Fußballlehrer, also die Pro-Lizenz, die über fast anderthalb Jahre ging, die haben wir zusammen gemacht. Also wir kennen uns schon. Ich glaube auch, dass wir die AJUs damals zusammen gemacht haben. Du hast, er war Jugendtrainer bei Thun, ich war bei Winterthur Jugendtrainer, da haben wir gegeneinander gespielt. Wir kennen uns, haben uns jetzt auch nochmal ausgetauscht, dann, als er den Job übernommen hat. Ja, ich kenne einige Leute auch in Thun, habe mich extrem gefreut für die Leute da, weil es einfach über Jahre sehr überlegt, sehr ruhig, sehr gute Leute, die in Thun arbeiten, auch gestern
leider
ausgeschieden sind mit einer, ja, also holen dann eine rote Karte, aber Einwurf, Gegner pressen dann direkt. Also sie haben den Ball rausgespielt, wo du dann sagst, boah, grenzwertig für mich, weil bis dahin waren sie die bessere Mannschaft. Nee, ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen, aber im Fußball ist es ja dann manchmal auch so, du hast dann irgendwie anderthalb Jahre Ausbildung oder vielleicht insgesamt waren es dann 2, 2,5, wo man sich immer wieder sieht, aber du verlierst dich halt dann auch immer wieder ein Stück weit. Er war dann beim Verband noch gearbeitet, dann wieder als U21-Trainer beim Verband, war dann in Thun und hat mich unglaublich gefreut für ihn, für den Verein, weil da einfach ein richtig guter Job auf unterschiedlichen Positionen gemacht wird. Toller Verein, nicht so auf dem Radar. Und bin überzeugt, dass er auch in Berlin mit seiner Art und Weise, vielleicht braucht es ein bisschen Zeit. Das kann sein, das hat in Thun auch ein bisschen Zeit gebraucht und die hat man ihm gegeben und dann ist es durch die Decke. Und wenn er die Zeit kriegt, dann bin ich überzeugt, dass er da sehr viel Qualitäten hat, auch mit ein paar im Trainerteam, mit denen er jetzt das erste Mal oder neu zusammenarbeitet, die er aus der Schweiz mitgenommen hat. Auch die, da kenne ich den einen oder anderen, die sehr, sehr gut dazu passen. Also so das Gesamtpaket, ja, das kann gut passen für Union und ich freue mich, dass ich die jetzt persönlich mal wieder sehe, weil ich den einen oder anderen schon länger nicht mehr gesehen habe am Samstag.
Union hat ja gute Erfahrungen gemacht mit Schweizer Trainern, von daher. Wächst eigentlich der Rasen? Die hatten ja nun auch viele Konzerte und Events im Rudolf
im Stadion? Ja. Ich habe gehört, gestern und heute kommt der rein. Also ungefähr so von der Zeitschiene wie im Winter und da war es zu Beginn auch richtig gut. Also von daher, anwachsen muss er ja nicht, habe ich gehört, bei einem Rollrasen. Das reicht auch von der Standfestigkeit her so. Von daher werden wir sehen. Dann glaube ich trotzdem gut, dass wir, jetzt sind wir einmal drauf, ein bisschen bearbeiten, das Geläuf und dann Auswärtsspiel und dann zu Hause.
Das ist ja nur am Samstag die Generalprobe. Was uns das Spiel zeigen soll, das wissen wir. Wir wollen eigentlich die Startelf sehen, die gegen Nürnberg spielt. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich? Was soll Ihnen dieses Spiel zeigen?
Das war in den Basics, die ich vorher angesprochen habe, die im Cottbus-Spiel vielleicht, ohne jetzt auf Details einzugehen, aber so, die müssen stimmen, aber die werden auch stimmen, da kenne ich die Mannschaft zu gut und auch die Jungs, die dann vorne weggehen müssen. Beispielsweise Robert Wagen hat ein sehr unterdurchschnittliches Spiel gegen Cottbus gehabt, was Intensität und Laufleistung anbelangt, so, und er ist einer, der immer liefert, von daher das ist sicherlich ein Punkt, so, das ist für mich wichtig, dass wir das auf den Platz kriegen, dass wir unsere Art und Weise genauso durchziehen, auch gegen eine Mannschaft, die sehr viel Qualität hat, die sehr viel Tempo haben wird. Wenn ich die Dinge sehe, bin ich zufrieden, aber ich bin natürlich, das gehört auch dazu,
Ich will jedes Spiel gewinnen, ich will am Samstag gewinnen. Egal, ob es dann 2x90 gegen Cottbus sind oder jetzt 2x45 gegen Union. Einfach mit einem guten Gefühl. Und ich glaube, wenn wir inhaltlich gut sind, wenn wir die Punkte auf den Platz bringen, dann haben wir ein gutes Gefühl für die Woche vor Nürnberg. Und dann ist mir relativ egal, ob man am Samstag schon die Startelf sieht für Nürnberg oder nicht. Weil ich glaube, es ist nicht entscheidend, ob wir in Nürnberg Punkte mitnehmen, ob wir wissen, ist es die Startelf oder ist es nicht die Startelf.
Wir haben mal durchgerechnet diese Woche. Wir kamen auf 9 Positionen, die wir meinen, dass die einigermaßen fest vergeben sind. 4, 5 vielleicht ganz fest, insgesamt 9 so gut wie fest und 2 sind noch offen. Gehen Sie damit?
Mit den 4, 5 ganz fest?
Ich dachte eher mit den 2, die offen sind.
Auch da, die Tür soll immer offen sein für Leistung. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann ist trotzdem so, wenn wir, ja, ist ja auch die Realität, wenn sich was gut anfühlt, vielleicht die Viererkette hinten sich ganz gut anfühlt, weil sie die Rückrunde auch schon sehr stabil war jetzt in der Vorbereitung, die einzelnen Spieler sehr gut performt haben, dann muss man es nicht zwingend verändern. Eine Achse muss man nicht immer zwingend verändern, aber also es wäre völlig falsch, meiner Meinung nach, zu sagen, jetzt trainiert einer. Morgen haben wir nochmal eine sehr wichtige Einheit. Freitag, wir haben die komplette nächste Woche, wir spielen erst Sonntag, also wir haben genügend Trainingseinheiten, wo sich einer zeigen kann. Und wenn dann einer, der eh schon drückt, der vielleicht jetzt nicht bei diesen 2, 3 Spielern ist, dann finde ich es auch richtig, dass wir das Momentum auch manchmal als Trainer oder als Staff nutzen, zu sagen, boah, der gibt dir jetzt einfach gerade eine Komponente, die kann super, super wertvoll sein. Dann will ich mir das natürlich offen lassen. Aber ja, hab's ja schon mal gesagt, es werden jetzt nicht 6 oder 7 Positionen sein, die wir da nochmal verändern.
Die Frage nach dem Torhüter, glaube ich, brauchen wir nicht stellen. Da hatten Sie schon gesagt, da braucht es manchmal nicht den Satz des Trainers, wenn man das beobachtet. Also sage ich jetzt einfach mal, dass Tim Schreiber im Tor steht. Sie widersprechen nicht und stelle Ihnen stattdessen eine andere Frage, die mich Tatsache interessiert.
Aber kurz angeschnitten, das war wichtig. Ja.
Wie kann man sich denn in der letzten Woche oder wie Sie es gerade angesprochen haben, im Training aufdrängen? Das sagen Trainer ja gerne und auch oft. Aber wie sieht das aus? Wie komme ich ins Training, dass Sie danach sagen, der ist es? Ist man da besonders schnell? Also sind es dann 34 km/h bei dem einen Linienlauf?
Über 26. Auf jeden
Fall. Ich glaube, wenn ich 26 nicht schaffe, schicken sie mich sowieso vom Platz und sagen, ich bin nicht bereit.
Unterschiedlich. Defensivspieler muss 2 Kämpfe gewinnen. So. Ein Torhüter muss Bälle halten. Ein Torhüter muss im Spielaufbau mir das Gefühl geben, uns das Gefühl geben, er hat eine gewisse Sicherheit. Ein Offensivspieler im Training, wo er deutlich mehr Aktion hat, für Abschlüsse, für Flanken, für letzte Pässe, für zweitletzte, drittletzte Pässe. Die Sachen müssen bei Offensivspieler gut sein, weil er einfach mehr Aktionen in der Trainingswoche hat. Und dann probieren wir, da ein Gefühl zu bekommen, sehr im Detail manchmal bei den Defensivspielern, bei den Offensivspielern. Und dann ist es eine Anhäufung von, wenn du einen Spieler hast, der, ich habe das Beispiel Jonas Sterner gebracht, im Abschlussinterview, glaube ich, vom Trainingslager war es, dann schießt er dieses Tor im Trainingslager, so. Jetzt nicht 1:1 mit der Finte oder mit der Bewegung davor, sondern wie er die Abschlüsse hat, mit welcher Zielstrebigkeit. Das gab es in den Trainingswochen davor 4, 5 Mal, so, wo wir alle gedacht haben, so, puh, okay. Und dann ist es eine Anhäufung und dann erhöhst du meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit, dass das in einem Spiel auch passiert. Hast du einen Spieler, der wenig Torgefahr hat beispielsweise über Wochen, dann glaube ich, geht es gar nicht mal um das Vertrauen des Trainers, damit es dann im Spiel funktioniert, sondern es geht ganz, ganz viel auch darum, dass der Spieler Vertrauen hat durch gute Aktionen über Wochen im Training. Und anhand von dem, ja, wir sagen dann immer aufdrängen, die Tür ist offen. Es geht ganz viel um uns im Training ein gutes Gefühl zu geben. Und wenn ein Defensivspieler, beispielsweise so wie Friede Müller in der Phase, jeden Zweikampf gewinnt und keiner an ihm vorbeikommt, warum soll er in Bochum nicht spielen? So, und dann hat man ein gutes Gefühl, dann ist die Tür offen. Und im Optimalfall hast du ganz, ganz viele von den Spielern und dann wird es schwer, gute Entscheidungen zu treffen im Sinne, wer fängt an, aber du hast eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du die Spiele gewinnst, weil eigentlich ist es egal, spielt der Innenverteidiger oder spielt der Innenverteidiger, weil sie einfach einen super Konkurrenzkampf haben unter der Woche.
7. August geht's los, für Sie 2 Tage später, 7. August Eröffnungsspiel Bochum gegen Hertha. Haben Sie schon festgelegt, wer Ihr Topfavorit ist in der 2. Bundesliga? Viele sagen Wolfsburg, aber letztes Jahr haben viele Hertha gesagt, Wolfsburg, muss man schon sagen, also namhaft verstärkt. Rehse, Damar, Hornby, Wahl, Glatzel, also scheint dann doch noch der ein oder andere VW verkauft zu werden, wenn man so den Kader vom VfL Wolfsburg sieht. Manche sagen Hannover, Heidenheim, St. Pauli.
Habe ich mir ehrlicherweise noch keine Gedanken gemacht und wird natürlich, das sind Mannschaften, die ich auch nennen würde. Manchmal, wenn du so Umbruch hast, neuer Trainer, kann das manchmal auch ein bisschen Zeit brauchen. Also egal, wie viel Qualität du dann auch einkaufen kannst oder welche Möglichkeiten du hast. Ja, Hannover hatte ich letztes Jahr auch schon so ein bisschen auf dem Schirm. Ich halte sehr viel vom inhaltlich vom Trainer, wie er Fußball spielen lässt. Ja, ich glaube, die haben wieder eine sehr, sehr hohe Qualität. Am Ende ist es schwierig. Du musst über eine ganze Saison, Darmstadt hat eine super Mannschaft. Meiner Meinung nach haben sich sehr, sehr gut verstärkt. Haben, finde ich, den Kader auch vorne mitzuspielen. Also es wird viele, viele Mannschaften geben, die ins vordere Drittel reinrücken können. Aber es wird auch eine geben, vielleicht zwei, die wir so nicht auf dem Schirm haben. Also ich habe mal geguckt, bei uns, wo die eine Kaffeemaschine ist im Trainingszentrum, gibt's so Tische. Und da gab es ein Kicker-Sonderheft vom letzten Sommer. Mhm. Und da gab es, ich glaube, es war eine Umfrage von Lesern, Abstiegskandidaten. Da war Elversberg mit drin.
Ja, ja. Und fragen Sie mal Thorsten Matuschka, der hat die auch als Abstiegskandidat gesehen und ist Sky-Experte.
Und das sagt relativ viel aus. Ja. Und die haben aber auch einen neuen Trainer gehabt und hat es trotzdem funktioniert. Ich glaube, es ist super schwer. Also in der zweiten Liga finde ich es super schwer. Wenn Sie mich jetzt in der ersten Bundesliga gefragt hätten, dann wäre ich sehr, sehr schnell bei Bayern München gewesen. Ist auch nicht so schwierig. Ja,
so ganz so einfach können wir es Ihnen aber auch jetzt nicht machen zu späterer Stunde.
Es macht sie auch spannend, ehrlicherweise. Ja. Und dann werden wir sehen, wer sich da...
Da gucken wir mal nicht ans Ende, wer am Ende vielleicht dort aufsteigt oder Zweitligameister wird, sondern gucken wir mal, denken wir mal von Spiel zu Spiel. Wie bewerten Sie denn das Auftaktprogramm? Geht in Nürnberg los, dann kommt Darmstadt. Habe ich jetzt gerade gelernt, dass die höher einzuschätzen sind, offenbar, als ich es jetzt bisher dachte. Dann geht es zum DFB-Pokal. Selbstläufer dürfen wir, wollen wir nicht sagen, aber die zweite Runde sollte schon das Ziel sein. Und dann geht es weiter mit Heidenheim und Bochum. Ist jetzt schon viel von Spiel zu Spiel gedacht, aber ist das ein Startprogramm, mit dem Sie leben können?
Ja, also kann ich super gut damit leben, weil ich mich auf jedes Spiel freue. Ehrlicherweise, ich denke nie so, also nie, oh, das ist gut, um reinzukommen, sondern ich glaube auch das Spiel, und das ist vielleicht dann jetzt gar nicht mal, dass wir gegen Cottbus verloren haben, aber man sieht einfach auch, dass Mannschaften wie Cottbus, die dann als Aufsteiger kommen, so, ja, musst du zuerst deine Punkte einfahren. Von daher, ja, freue ich mich auf das erste Spiel. Pflichtaufgabe haben wir im DFB-Pokal, da wollen wir auch nicht drum rum reden, und trotzdem wissen wir, dass solche Spiele nicht immer ganz einfach sind. Aber natürlich fahren wir da hin und wollen eine Runde weiterkommen. Dann, ja, glaube ich, wollen wir uns auch nicht verstecken gegen die ersten zwei Mannschaften wie Nürnberg und wie Darmstadt. Aber sind trotzdem auch zwei Mannschaften, die sehr viel Qualität haben, die auch für Überraschungen sorgen können und auch schon gezeigt haben, dass sie Phasen auch letztes Jahr hatten, wie wir vielleicht in der Rückrunde. Nürnberg hatte mal eine Phase, wo sie fast nicht verloren haben. Darmstadt hatte eine Phase. Und die guten, richtig guten Mannschaften kriegen es halt dann sehr, sehr konstant über eine ganze Saison hin. Und dass sie das Potenzial haben, haben beide letztes Jahr gezeigt. Wir auch in der Rückrunde, dass wir uns da nicht verstecken müssen. Und von daher freue ich mich vor allem aufs erste Spiel, volle Hütte, traditionreiches Stadion, toller Verein, so den man auch aus der Schweiz raus als junger Spieler dann auch so wahrgenommen hat. Auch einer der Vereine, dazu gehört Dynamo auch, aber so Nürnberg ist schon auch so ein Verein, wo man sagt, so einfach eine gewisse Strahlkraft.
Und gute Erinnerung an Nürnberg aus dem April, also von daher.
Rückspiel, ja, Hinspiel.
Ja, nee, war Hinspiel, nicht so. Nee, aber ich spreche vom Rückspiel. Was ist denn jetzt mit diesem zweiten Jahr? Der Tino hatte das vorhin schon so angedeutet. Ich habe jetzt Heuer Fernandes, der HSV-Keeper, hat gesagt, er hält gar nichts davon, von dieser Aussage, dass das zweite Jahr das Schwierigere ist. Ich glaube, in Münster, zweite Liga, St. Pauli, erste Liga, wird man das ein bisschen anders sehen. Die werden sagen, das zweite Jahr hat uns das Genick gebrochen.
Ja, du findest Beispiele für das und.
Also, ist die These widerlegbar und belegbar. Es gibt beides.
Ja, gerne nachschauen, jetzt auf dem Handy oder nachher. Zweite Saison von Elversberg in der zweiten Liga.
Also nicht aufgestiegen, ne? Die sind nicht aufgestiegen.
Nee. Ich weiß, aber ja, also, trotzdem sehr furios. War doch Relegation.
Ja, eben, aber das ist dann auch die zweite Saison von einem Aufsteiger und das kann so und so laufen. Und ich finde es völlig nicht richtig, sich diese Gedanken zu machen. Also die bringen mich nicht weiter, die bringen uns als Sportgemeinschaft nicht weiter, weder im Negativszenario noch im Positiven. Also ich will das gar nicht jetzt vergleichen und dass man da hin muss oder möchte, aber es ist alles möglich. Und ich glaube, wir haben eine Mannschaft, wo, wenn wir es stabil hinbekommen, das ist meine Aufgabe mit dem Trainerteam, auch mit den Jungs im Mannschaftsrat, sehr stabil zu performen, sehr intensiv zu performen, dann glaube ich, dann müssen wir uns nicht verstecken. Was nicht heißt, dass es trotzdem eine sehr, sehr enge Runde werden kann, weil am Ende, am letzten Spieltag haben wir uns auf den 11. Platz geschoben. So, also wir reden vom letzten Spieltag. Das heißt, ein Spiel mehr gewinnen oder zwei Spiele mehr gewinnen, zwei Spiele weniger gewinnen, können unglaublichen Einfluss haben auf den Ausgang von einer Saison. Und das muss allen bewusst sein. Und deshalb finde ich es unglaublich wichtig und finde schon, dass wir, das ist auch gut, weil sehr viele in der Rückrunde dabei waren, weil wir sehr viel von diesen wirklich nur gar nicht mal schauen, was ist am nächsten Wochenende, sondern wie viel Einfluss habe ich auf den nächsten Tag. Eigentlich ist für mich nur wichtig, was ist morgen und noch nicht so entscheidend, was ist am Freitag. Morgen haben wir Standards im Training, einen spannenden Wettkampf hinten raus mit Standards und dann geht es darum, die maximale Qualität da rauszuholen, weil wenn uns das gelingt, dann glaube ich, sind wir in der Lage, vielleicht auch im ersten Spiel gegen Nürnberg über eine Standardsituation ein erfolgreiches Ergebnis in eine gute Richtung, also das dahin zu führen und gar nicht so entscheidend für mich dieses zweite Jahr.
Kicker schreibt, kann die SGD auch nur ansatzweise an das anknüpfen, was sie in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigt hat, dürfte der Abstieg kein Thema sein, bleibt die Mannschaft derart bei sich wie in diesem Zeitraum und schlägt der ein oder andere Neuzugang ein, kann Dresden eine gute Rolle im Tabellenmittelfeld spielen. Ich glaube, das ist das, was sich Dynamo-Realisten wünschen würden. Von den Träumern möchte ich hier mal gar nicht sprechen. Sie sagen ja uns 42.
Punkte? Ja, letztes Jahr hatten wir 41 und grundsätzlich geht es darum, besser zu sein wie in dem Jahr. Das muss der Anspruch sein. Ich finde, wenn man dieses Mindset oder diese Denkweise hat, mehr Punkte zu holen, Dinge besser machen zu wollen, dann ja, dann muss das Ziel sein. Aber es wird kein Ziel sein, also das ist meine Meinung, es wird kein Ziel sein, was die Mannschaft sich setzt. Also da gibt es andere, wichtigere Ziele, die wir uns setzen, damit das dann vielleicht funktioniert mit diesen Punkten. Grundsätzlich bin ich trotzdem der Meinung, solltest du ambitioniert sein und ambitioniert heißt besser, wie wir es letzte Saison hinbekommen haben und je schneller wir diese 42 Punkte haben, umso besser.
Wir haben ja schon oft über Cottbus gesprochen, weil es das letzte Spiel war. Ich sage Ihnen mal, was Ihr Trainerkollege Klaus-Dieter Wollitz sagt. Der traut Dynamo zu, da zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten ja, mindestens dazu zu gehören. Was trauen Sie denn Cottbus zu, auch nach den Eindrücken von Samstag?
Geben Sie doch gleich mal einen schönen Gruß mit zurück.
Das ist direkt in meinem Kopf gewesen. So, jetzt gebe ich aber auch ein bisschen... Also Cottbus hat ja schon gezeigt, ich kann mich daran erinnern, wir haben gespielt in Köln, erstes Auswärtsspiel für mich mit Dynamo und dann war es sehr schnell 0-2 gegen damals auch einen Aufsteiger und waren glaube ich sehr, sehr lange, ich weiß nicht mehr wie lange, aber in dem Jahr, wo wir dann aufgestiegen sind, waren sie zumindest bis zum Schluss vorne mit dabei. Ist ein gutes Beispiel für ein bisschen Kontinuität auch auf einer Trainerposition, auch im Verein. Also es gibt einfach Leute, die da zusammenarbeiten. Ich habe null Einblicke, das muss ich vielleicht auch sagen. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn gegenseitiges Vertrauen da ist, auf Vereinsebene von den verantwortlichen Personen in den Trainer, in den Trainerstaff, dass man was entwickeln kann mit vielleicht auch ein paar weniger guten Rasenplätzen. Also die ein oder andere PK habe ich mir dann auch angehört. Ohne die Rahmenbedingungen dann auch zu wissen, aber einfach mit Möglichkeiten, wo es andere vielleicht deutlich besser haben, aber die performen dann einfach an ihrem Limit und das holt er mit seinen Jungs raus und dann wird es ja meiner Meinung nach schon so sein, dass es jetzt nicht der Abstiegskandidat Nummer 1 für mich ist, aber so wie ich uns in dem nächsten Schritt sehe, ist es trotzdem super eng. Also eben, wir reden dann von Mannschaften wie Nürnberg, wie KSC, die waren die ganze Zeit im Mittelfeld. Und trotzdem gab es in Nürnberg mal Unruhen, gab es in Karlsruhe mal so ein bisschen Unruhen anhand von, die Resultate haben über Wochen nicht gepasst. Und wer durch solche Phasen besser durchkommt, und ich glaube, da wird Cottbus gut durchkommen, weil sie einfach sehr klar sind intern, werden sie ihre Punkte holen, um am Ende über dem Strich zu stehen. Das glaube ich schon, ja.
Dann stelle ich Ihnen zum Abschluss jetzt eine ganz offene Frage. Was wünschen Sie sich für Ihr drittes Jahr bei Dynamo Dresden?
Ja, was sehr Banales. Also, ich will jetzt da auch nicht lange ausholen, aber es ist schon so, dass ja eigentlich für alle im Umfeld um Dynamo, natürlich auch sehr egoistisch an mich selbst gedacht, an mein Umfeld, wenn man solche Geschichten jetzt auch wie mit Lazo, also mit Lars Bünning, näher mitbekommt, dann geht es eigentlich für mich nur um Gesundheit und dann ist alles andere, ehrlicherweise, so die Antwort sollte wahrscheinlich eine andere sein, im Sinne von, es geht dann vielleicht um was Sportliches, aber für mich ist das viel, viel wichtiger, dass da gehört dazu ein Stück weit, das weiß ich, aber dass da einfach ganz, ganz viele im Umfeld, mit denen man ja sehr eng ist, dass die gesund bleiben. Und wenn wir das alle gemeinsam hinbekommen, dann glaube ich, werden wir eine sehr spannende Saison erleben, eine sehr emotionale Saison erleben. Aber das wünsche ich allen, die hier sind, wünsche ich allen, die Woche für Woche uns unterstützen, dass die nicht nur selbst, sondern in ihrem Umfeld einfach möglichst selten ja solche Momente haben, wie wir sie dann, muss man auch sagen, ein Stück weit miterlebt haben mit Lars, sein Umfeld noch viel, viel näher. Ja, weil das einfach schrecklich ist, so muss man sagen. Und dann wünscht man da einfach allen, und das wünsche ich mir für alle, dass da viel, viel Gesundheit im privaten, eigenen Umfeld ist.
Trainer, ich würde sagen, das war das perfekte Schlusswort von Ihnen. Und natürlich gehen die Grüße raus an Lars Bünning. Sehr, sehr gerne und alles Gute, Lars. Es ist alles angerichtet für den Saisonstart, zunächst mal für die Saisoneröffnung, die wir hier am Samstag haben gegen Union Berlin, 14 Uhr. Es gibt noch Tickets und dann 8 Tage später beginnt die neue Saison in Liga 2 für Dynamo Dresden mit ganz viel Optimismus, mit Rückenwind und mit einem gut aufgelegten Cheftrainer Thomas Stamm. Vielen Dank für Ihre Einordnung, für Ihren Besuch. Und ich werde morgen im Großen Garten versuchen, auf 26 Kilometer pro Stunde zu kommen.
Zwischen 6 und 7. Dann bin ich auch unterwegs.
Das versuche ich. Thomas, an Sie vielen Dank. Danke euch und Ihnen, allen Zuschauern, die uns verfolgt haben. Danke an Floras Garten, dass wir hier zu Gast sein durften. Und natürlich herzlichen Dank auch ans Team hinter den Kulissen und an unseren Partner Radeberger Pilsner. Wir freuen uns auf eine tolle Spielzeit mit Dynamo Dresden und mit diesem Mann, mit Thomas Stamm, und wünschen einen wunderschönen Abend. Dankeschön.
Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.